Einen wunderschönen guten Tag zur dritten Ausgabe von Lorewalker mit Marcel.
Und dem Maurice.
Hallo, hallo, hallo. Genau, wir haben jetzt die dritte Ausgabe. Die Dragonflight-Ankündigung ist ein bisschen was her. Mittlerweile gab es einen ganzen Schwung an Interviews mit verschiedenen Content-Creatern, Websites und Spielejournalisten, um das alles irgendwie so zusammenzufassen. Es gab auch ein ganz neues, ich würde jetzt mal sagen, Format oder Art, solche Interviews zu führen. Und zwar auf Twitter gab es diese Spaces. Das war auch ganz nice. Ich glaube, das erste war mit Talisken und Avital.
Auch das einzige. Das war das einzige. Die anderen waren dann, Mr. GM hatte ein vorher aufgenommenes Video und dann Erstausstrahlung auf Twitch. Asmongold war live auf Twitch. Desmephisto war auch live auf Twitch. Und war da nicht noch eins, oder? Nee, das war's. Das war's.
Ja, ich glaube, das waren die vier. Die mit den großen Content-Creatern. Es gab dann aber, wie gesagt, noch viele Websites. Ich glaube, Buffed hatte auch ein Interview.
Ja, genau. Das war das große mit der Lore, mit Steve. Wo ja auch das mit dem Schwert drin war, ne? Wo wir letztes Mal schon drüber gesprochen hatten, mit dem Sarkasmus übers Schwert.
Da gab's dann auch die Tage nochmal einen Tweet vom offiziellen WoW-Account, also vom englischsprachigen WoW-Account, wo sie auch nochmal gefragt haben, in welches Schwert.
Ja, das war darauf bezogen, wegen dem Asmon-Interview. Denn die finale Frage von Asmongold war, was denn da jetzt mit dem Schwert, und hat er echt weit ausgeholt und hat wirklich versucht, so seriös zu bleiben, wie es geht. Ja, und Ion dann ganz cool, welches Schwert? Tschüss. Ja, gut.
Also, es ist, also Blizzard sagt mehr oder weniger, wir werden da was machen. Wir werden uns aber davor hüten, euch zu sagen, was und eigentlich auch wann.
Genau, weil jetzt war nochmal bei Forbes, hatte Steve Denusa, das war jetzt das letzte aktuelle Interview, da war Steve Denusa bei Forbes und da haben sie nochmal ihn aufs Schwert angesprochen und er hat halt gesagt, ja, die Geschichte rund um Schwert ist nicht zu Ende, die Geschichte wird weitergehen, sie ist eine große Geschichte, aber wenn der Zeitpunkt da ist, wird sie fortgeführt werden.
Ja. Das kann natürlich irgendwie alles heißen. Ne? Der Zeitpunkt könnte jetzt gerade sein, der Zeitpunkt könnte aber auch erst nächstes Add-on sein.
Ja,
das ist alles sehr, offen. Sehr vage. Genau, sehr, sehr vage.
Ja, aber das können sie, ne? Das können sie ja.
Ja. Ich meine im Prinzip, ich sag mal so, es gibt ja keinen Handlungsbedarf, auch wenn das manchmal von Spielern ein bisschen anders dargestellt wird. Wir haben das ja uns drum gekümmert am Ende von Leech, ne? Also die Verderbnis wurde bereinigt, die Verwundung, da haben wir uns auch so ein bisschen drum gekümmert in Battle for Azeroth. Da waren wir ja in der Herzkammer, was ja direkt daneben ist, und haben uns um die Albträume und sonst was gekümmert, die Weltenseele hatte.
Und vor allem, Magni steht nicht jeden Tag neben uns und sagt, sie schreit. Also würde ich behaupten, dafür, dass da ein Zahnstocher drinsteckt, ist es gerade alles irgendwo in Ordnung. Und ist jetzt, ich höre ja auch oder lese auch immer viel dieses, ja, aber wir müssen uns doch jetzt kümmern und das muss doch da raus. Und diese Hastigkeit dahinter kann ich auch mal nicht so ganz nachvollziehen, bei der Größe des Problems. Ich meine, klar, wir haben jetzt den Kerkermeister besiegt, wir können das besiegen und so, aber trotzdem sind wir in unserer Größe ja irgendwo limitiert, um einfach ein Schwert rauszuziehen. Und von der Vergangenheit wissen wir ja nun mal, etwas derart Großes aus Azeroth rauszuziehen, hinterlässt meistens einen Brunnen oder sowas oder Schlimmeres. Und von da an würde ich da sowieso ja immer auf diese Ruhe appellieren und sagen, ja, da müssten wir vielleicht doch mit den Titanen reden oder müssten wir mal schauen, aber ja, nichts überstürzen, weil das könnte echt schlecht vonstatten gehen.
Ja, mir ist eine Analogie aufgefallen vor kurzem, und zwar, das hat damit angefangen, dass ich gemerkt habe, dass es so eine bildkompositorische Übereinstimmung gab, und zwar im Legion Announcement Trailer. Da sah man am Horizont das Grabmal des Sargeras gegenüber das Legionsraumschiff, und der Himmel brach auf, ja, dieses Schleier zerreißen, was wir auch aus Shadowlands kennen, und hat so eine grüne Wolkendecke gebildet, was man als Teufelssturm interpretieren könnte. In dem Cinematic jetzt von Dragonflight ist das ähnlich. Ja, wir sehen da hinten am Brunnen der Ewigkeit, sehen wir auch so eine grüne Wolkendecke, die da aufbricht, vielleicht auch so einen Schleier zerreißen. Interessant. Ich meine, am Ende des Krieg der Ahnen, da hat man ja versucht, beim Brunnen der Ewigkeit Sargeras zu beschwören. Ähnlich wie das auch beim Grabmal des Sargeras jetzt passiert ist in Legion. So, und die Sache, die mir dabei aufgefallen ist, da habe ich so ein bisschen überlegt, gibt es vielleicht noch mehr solche Übereinstimmungen? Und das ist jetzt ein bisschen sehr abstrakt und es hat auch nicht direkt was miteinander zu tun, aber die Sache mit der Eiskrone und den Eiskronengletscher, da ist das ja so, dass Kil'jaeden den Eiskronengletscher auf Azeroth draufgeschleudert hat.
Mhm.
Und dort haben wir ja auch die Welt dann zerreißen können. Entweder war schon vorher der Schleier dort dünn oder es ist erst dadurch passiert, dass der Eiskronengletscher hingekommen ist. Bisschen schwierig, aber gut. So, und dann das Schwert. Das Schwert ist quasi auch von oben auf Azeroth drauf. Und jetzt frage ich mich, ist es vielleicht möglich, dass das auch wieder so ein Ankerpunkt sein könnte, wo auch wieder der Schleier zerrissen werden kann.
Ich habe da tatsächlich eine andere Vermutung, gerade wegen dem, was du zuerst angesprochen hast mit dem Nether. Denn ich glaube einfach nur, der Eiskronengletscher ist dort oben, weil er wusste, dass dort oben die Verbindung zu diesem Zerif oder dieser Domäne Shadowlands ist. Ich denke hier zum Beispiel auch, dass das Grabmal des Sargeras da, so die verehrte Küste, all das drumherum vielleicht so dieser Ankerpunkt ist, wo eben der Nether, weil wir haben ja eben nicht nur das, du hast ja auch am Ende von einem Nachtfestungsraid, wo ja Gul'dan da aufreißt.
Ja.
Das ist auch einfach super interessant, wenn wir es mit dem heutigen Erkenntnis der Shadowlands, dass der da nicht einfach irgendwie ja portalmäßig was gemacht hat, sondern ja eigentlich unsere Realität und den Nether geöffnet hat untereinander, ne?
Genau, man sieht dort am Himmel während des Kampfes gegen Gul'dan, dass der Himmel zerreißt, ne? Der hat wirklich so einen Riss einfach und da sieht man den wirbelnden Nether. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, hat Gul'dan ja versucht, Sargeras in den Körper von Illidan rein zu, weiß ich nicht, zu beschwören oder so, keine Ahnung.
Und dann hast du das nochmal. Dann hast du es nochmal, letzter Kampf, Tomb of Vergeras, ne, gegen Kil'jaeden. Mhm. Wenn du mit ihm am Schiff bist, reißt er ja eben auch an der Stelle das auf, um mit seinem Schiff dort ja durchzukommen, wo wir ihn ja dann tatsächlich dran hindern. Aber man sieht ja schon auf Azeroth. Das heißt, das ist dann wohl der Counterpart zu Eiskrone, würde ich behaupten. Ob man dafür was braucht, also bei der oben in Northrend hat man die Eiskron-Zitadelle anscheinend dafür gebraucht, deswegen wurde die ja gebaut oder hast du nicht gesehen, um da oben das vielleicht aufzureißen. Mhm. Da unten hat man halt ja Tomb of the Grab des Sargeras genommen, mit Teufelsenergie dann von mir aus halt umgepolt, um da diesen Counterpart. Beim Schwert wüsste ich jetzt halt tatsächlich nicht, es ist Sargeras, also gilt wieder so Neta. Aber Arkan müsste es ja eigentlich sein, ne?
Ja, die Sache ist folgende. Es gibt eine Verbindung zwischen all diesen Punkten. Und zwar überall, wo das quasi überall, wo diese Ereignisse stattgefunden haben, sind ursprünglich mal anlagende Titanen gewesen.
Mhm. Und die Leylinien sehr stark.
Genau, und die Leylinien sehr stark, ne? Also du hast, bei Eiskrone ist es ein bisschen schwieriger, aber Eiskrone ist sehr, sehr nah an Ulduar. Und der Ulduar-Komplex ist sehr, sehr groß und untertunnelt auch teilweise Nordend. Das heißt, man kann überlegen, ob dort eben auch so eine Verbindung ist. Mhm. Beim Grabmal des Sargeras ist es auf jeden Fall so. Der Tempel von Elun ist auf einer Titananlage gebaut. Das sieht man auch, wenn man mit den Fahrstuhl runterfährt. Da kämpft man sogar gegen solche titanischen Konstrukte.
Gegen eine Maid, ne? Genau. Auch wieder die Kugel vom Tür.
Oder zumindest sowas, könnte das sowas sein. Genau, ist ein bisschen schwierig. Es gibt eine optische Übereinstimmung, weil es halt Kugeln sind und die leuchten und auch die gleiche Farbe und so. Aber bei diesen Wächterzaubern der Titanen, ist um die Kugel herum noch so ein, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was für eine geometrische Struktur es ist aus dem Kopf, ein Dodekaeder oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall irgendwas Komplizierteres. So, und jetzt bei Silithus, wo jetzt das Schwert drin steckt, da hast du ja auch wieder eine Titanenanlage, nämlich das Gefängnis von Zetun.
Ja, stimmt.
Und die Herzkammer ist ja auch da. Also es könnte sein, dass, ich sag jetzt mal, dass das mit den Leylinien zu tun hat, beziehungsweise die Titananlagen. Vielleicht entweder ist es deshalb so, weil die Leylinien dort sind, deswegen ist dort auch der Schleier durchlässig, oder weil die Titanen etwas mit diesen Orten gemacht haben. Oder die Maschinen, die Titanen gebaut haben, etwas mit dem Ort machen.
Vielleicht müssen ja auch eben diese Reset-Maschinen auf das Zeref des, keine Ahnung, was auch immer, zugreifen. Also ähnlich wie der Kerkermeister es jetzt versucht hat, ne, mit diesen Anzapfen über Eiskrone, Seelenschmieden durch die Shadowlands hin nach Zeref Mortis. Vielleicht ist ja das eben, oder sind diese Maschinen halt eben diese Anzapfpunkte, die dann durch den Schleier in das jeweilige, keine Ahnung was, Domäne geht, um überhaupt die Welt resetten zu können, weil man eben diese Energie dieser Zerifs braucht, ne?
Das könnte gut was sein, ne? Also die Zerifs brauchen ja auch Azerit als Treibstoff oder Energiequelle oder wie auch immer man das bezeichnen will. Und es gibt, also das ist halt so ein bisschen wonky hier, was die Lore betrifft. Das ist nicht ganz klar, wie das eigentlich ist. Aber es könnte sein, dass Leylinien Azerit sind. Ursprünglich war das mal nicht so, ne? Das ist jetzt sehr schwierig zu deuten, darum ist es so schwierig.
Auch. Da wollte ich dich auch nochmal drauf ansprechen, weil wir immer das Gespräch hatten von wegen dem Gold und dem Blauen in Azerit. Was ist, wenn das Goldene, diese positive Lichtenergie, dieses freiwillige Anzapfen ist, ne? Und Ley ist ja irgendwie, oder Magie kanalisieren, ist ja immer eine Art Raub. Schon in vielen MMO oder in vielen Fantasien ist ja Mana rauben, ne, dieses, und das würde ja gut passen, dieses beide zusammen, dass das Blaue eben dieses Kanalisieren, Wegnehmen oder vielleicht auch sogar was dafür opfern, ne, ist ja eigentlich so in der Lore hintersehen, dass man, wenn man so mächtige Zauber, dann opfert man ja Kraft oder was auch immer, und das Goldene ist eher so dieses freiwillige Geben, dieses, ne, also es passt, finde ich.
Ja, also wir haben drei Farben von Azerit. Die dritte wird immer gerne so ein bisschen vergessen, aber theoretisch gibt es die in der Lore, nämlich auch noch Rot.
Ja, stimmt.
Durch Gallivix wissen wir das. Der Gallivix hat als erster Charakter in WoW bestätigt Azerit gefunden. Ich behaupte, wir hatten auch schon lange vorher Azerit auf der Welt. Ja. Aber bei Gallivix ist es wortwörtlich das erste Mal so erwähnt. Dass die Goblins halt tief gegraben haben, haben die Azerit gefunden und Gallivix hat das in seinen Stab gemacht. Und dieser Stab oder die Kugel des Stabes von Gallivix, die war mal rot und dann war sie mal Gold und dann war sie mal Gold mit blauem Schimmer. So. Mhm. Das heißt, offenbar kann sich das auch noch verändern. Und ich finde das mit dem Rot sogar sehr interessant, weil Rot ist ja, ich sag jetzt mal, so menschliches Blut, ja.
Und Leben.
Und genau, oder das Leben auch alle, also es ist jetzt nicht. Kein Wunder, dass quasi der rote Drachenschwarm, der auch fürs Leben steht, dass er halt rot ist. Es könnte sein, dass das quasi diese Mortality, die ja zur Realität gehört, Azot gehört zur Realität, dass das quasi durch Blut auch irgendwie verkörpert wird. Also dieses Gold und Blau ist irgendwie was Kosmisches, was Prinzipielles, was Abstraktes. Und das rote Azerit ist dann quasi die Sterblichkeit oder so.
Ja, könnte sehr gut passen. Schön wäre es, wenn ich glaube ich, wenn wir noch zwei andere Farben finden, nämlich so ein leichtes Grün und ein Braun. Dann haben wir ganz klar.
Ja, also was vielleicht man kann da halt sehr, sehr weit gehen und überlegen, ob es vielleicht sogar sechs Farben gibt, so wie es auch sechs kosmische Mächte gibt.
Ja, oder so weit, ne? Das kann natürlich auch, ja. Ja, ja, ist viel. Ja. Übrigens, wir haben noch so einen Punkt: Karasan. Ursprüngliche Karasan, also der C-Mann-Raid zum Schluss Prinz Malchesan. Wo man ins Nether blickt, ne?
Stimmt, auf jeden Fall. Bei Karasan.
Und die neuere Version hat ja auch ihren Zeit, Anomalien dort.
Also bei Karasan wissen wir, dass wir Verbindung zu Leylinien haben.
Ja, die stärksten mit
Lautbuch. Genau, die stärksten Bekannten in der damals bekannten Welt. Ne? Mhm. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Die damals bekannte Welt waren östliche Königreiche.
Das begreift heißt, nicht, zieht nicht die verehrte Küste mit rein, wo der blaue Drachenschwarm hockt, der ja. Und Suvamar.
Das war so aus der Perspektive des menschlichen Königreichs, der alten Allianz mit den sieben Königreichen waren es, glaube ich. So, aber ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, wenn es um diese Titan-Hypothese geht, die ich da gerade genannt habe, ich wüsste jetzt gerade nicht aus dem Stegreif irgendwelche Bezüge, Hinweise oder sonst irgendwas, dass unter Karazhan ein Titanenkomplex wäre. Hm.
Nee, da ist ein Smiley drunter und ein Krypta, ne?
Ja, da, genau, da ist eine Krypta, ja, richtig.
Aber die Krypta ist halt auch, da ist nichts Wirkliches, was darauf hinweisen wird, auch in Karazhan. Ja, also haben wir irgendwas zum Bau von Karazhan?
Uff.
Auch nicht, ne?
Der Bau von Karazhan, ich wüsste jetzt spontan nichts, aber wenn ich raten müsste, und ich rate jetzt einfach mal ganz mutig, dann sage ich, Equin hat Karazhan gebaut.
glaube ich auch gerade.
Ist aber nur geraten.
Weiß ich auch gerade überhaupt nicht aus Stegreich. Aber wir wissen, dass ja im Gebirgspass der Totenwinde, wo ja Karazhan eben steht, dass dort auch schon bevor Karazhan dort stand, ganz viele Sachen passiert sind. Also ganz viel Übles passiert ist. Wir haben es in der Questreihe, ich glaube auch Schattenpriester, Artefaktwaffe, Hexenmeister, Artefaktwaffe und ich glaube Todesritter, unheilig Artefaktwaffe. Die sehen dort ganz viel, was Schreckliches passiert ist und einfach Gestorbene und sowas alles, ne?
Ja, ja, im Keller von Karazhan findet man da ja das ein oder andere.
Ja, und auch außen, auf den Klippen, da sind ja so mehrere Lager und sowas, von längst Getöteten. Ja, natürlich die hängenden Menschen oder die hängenden Skelette, die sind halt von den Ogern. Aber wir wissen, dass ohne die Ogerangriffe auch dort immer wieder so ein bisschen was war, ne?
Ja, ja. Also Karazhan war ja schon immer sehr umkämpft, umstritten und so weiter. Wobei es gibt ganz viele verschiedene Zeitperioden, die man jetzt eigentlich berücksichtigen müsste. In der jüngeren Vergangenheit ist Karazhan dann ja ein eher unheimlicher Ort, schwieriges Wort, also gruselig, viel Nekromantie, Ogas erwähnt, genau. Das sind so ein bisschen die einzigen, ich müsste jetzt nochmal genau überlegen. Deswegen ist, man questet ja auch nicht im Gebirgspass der Totenwinde, deswegen ist das so ein.
Nee, die einzigen richtigen Quests, die du hattest, waren noch die Burning Crusade Quest, Ende Classic Quest, die Kara Pre-mäßig, wo du darunter in den Keller gehst, links, rechts, verzerrte Seelen, aber nix, was jetzt irgendwie auch nur ansatzweise auf sowas hindeuten würde. Dann hast du natürlich die Bücher in Karazhan, da deutet auch überhaupt nichts darauf hin. Im neueren Karazhan habe ich gar nicht mal so geguckt. Weil wenn, würde ich es auch eher im neueren vermuten, im alten, da haben sie halt noch gar nicht das auf dem Schirm gehabt.
Ja.
Wenn, dann wäre es im neueren.
Aber auch im neueren, also auch im neueren hast du diese Verbindung zum Wirbeln Neta am Ende, vielleicht erinnerst du dich auch, da gibt es ja diese ganzen Verstöße gegen die Raumgeometrie, wo du ja irgendwie an der Decke läufst und so.
Ja, genau, genau.
Quatsch.
Und auch da kommt wieder die Legion halt durch, ne?
Genau.
Auch hatten wir ja, das vergessen auch ganz viele, weil es halt nur ganz kurz war. Dalaran hat ja mal ganz kurz über Karazhan gehalten, bevor es zur verheerten Küste ist. Und da hat ja der Legionsangriff erst stattgefunden.
Stimmt, richtig.
Ja, das ist natürlich auch etwas, also das könnte schon, sind diese Leylinienpunkte halt nicht wirklich. Die Punkte und die Titanen haben vielleicht auf diese verstärkten Leylinien überhaupt ihre Sachen draufgepackt, weil sie wussten, okay, da können wir es gut anzapfen.
Genau.
Ich glaube zum Beispiel auch Sargeras hat das Schwert genau da reingesteckt, weil er wusste, dass da die Herzkammer ist. Das kann natürlich auch gut sein, weil er wusste, okay, da verletzt er sie vielleicht am ehesten, weil da ist Herz, keine Ahnung. Die heißt ja nicht ohne Grund Herzkammer. Denke ich.
Ja, vielleicht, weil, also, das ist auch wieder ganz schwierig, ne? Also, wir bekommen da das Herz von Azeroth. Heißt jetzt die Herzkammer nur deshalb Herzkammer, weil wir dort das Herz von Azeroth bekommen. Wenn wir die Quest dort machen, dann sehen wir ja auch da ist ja so ein, weiß ich nicht, wie man das nennen soll, das ist halt so eine Glasplatte, nenne ich das jetzt einfach mal. Und dann kannst du ja so runtergucken und das pulsiert ja auch so wie ein Herz und du hörst auch quasi so einen Herzschlag.
Genau, den hörst du, ja.
Jetzt ist die Frage, also ist das halt nur so atmosphärisches Blabla? Und theoretisch ist es so, dass man überall, wo Titananlagen relativ tief verborgen wären, wie dieses so eine Herzkammer haben könnten. Weil wenn die das Herz von Azeroth einfach nur das Zentrum des Planeten ist und wir sind nur tief genug im Planeten, dann würde man das ja aus allen Richtungen.
Und wir wissen ja gar nicht, wie tief es ist, da wir ja mit einem Teleporter dort runtergehen, ne?
Das stimmt auch, genau. Die Sache mit dem Teleporter bedeutet im Übrigen auch, dass der Teleporter muss ja nicht nur die Höhe verändern. Vielleicht sind wir sowieso geografisch völlig woanders. Also,
ja, das kann natürlich auch sein, dass wir da. Ja, weil wir sehen ja auch die Risse und so. Vielleicht sind wir unter die Spitze des Schwertes. Der hat es nicht tief genug reingesteckt.
Ja. Ja.
Dann wären wir natürlich schon relativ tief.
Das stimmt. Ja, es ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Aber ich glaube, da gibt es noch. Das ist halt so ein bisschen, wie gesagt, das ist so ein bisschen da ist die Lore so ein bisschen sehr zusammengestrickt. Vor allem, weil wir versuchen, sehr, sehr viele Dinge miteinander zu kombinieren, wo das mit dem Azerit noch gar nicht feststand. Also ja, das kam ja erst hinzu mit der Zeit.
Aber ich denke schon, dass die Leylinien und das Azerit, das wird wahrscheinlich schon eine Verbindung haben. Also gehe ich stark von aus, ja. Dass sie das einfach damit reinzieht. Ich meine, Leylinien war halt ganz klar früher, ne? Arcanis, Mana, Chris Metzen noch Story-Schreiber. Das war also das Typische und sie haben halt das Azerit dazu entwickelt und das wird sich wahrscheinlich dann einfach verbinden in irgendeiner Form.
Richtig. Bin ich mir ziemlich sicher. Es gibt halt leider noch eine Verbindung. Und zwar gibt's in Vanilla, oder seit Vanilla, gibt es Elementium. Elementium ist ja dieses Erz, was aus allen Elementen zusammengesetzt ist oder so. Mhm. Und dieses Zeug ist in Verbindung mit der Drachenseele auch genannt. Die Drachenseele oder Dämonenseele, die hing zum Beispiel wortwörtlich an einer Elementium-Kette. Und ich meine sogar, die Drachenseele selbst wird gesagt, dass sie aus Elementium besteht.
Meine ich auch. Wenn ich an so ein Buch mich erinnere, ist die daraus geschmiedet worden.
Ja, und da ist jetzt auch noch die Sache, die Drachenseele hat ja quasi die Macht oder die Kräfte aller Drachenschwärme drin oder vereint. Und das ist beim Herz von Azeroth ähnlich. Ja, da ermächtigen wir auch mit allen Drachen zusammen das Herz von Azeroth. Weshalb man überlegen kann, auch optisch im Übrigen, sieht die Drachenseele aus wie so ein goldenes Ding, also was aus Azerit bestehen könnte.
An der Kette hängend.
Also vielleicht ist es quasi das erste Herz von Azeroth gewesen. Wir haben dann das zweite Herz von Azeroth bekommen in BFA.
Der dritte, ne? Drachenseele hatten wir ja auch zweimal.
Ja gut, wir haben dieses Zeitreiseproblem, was ein bisschen schwierig mit der Zählung macht. Aber das ist halt auch nochmal eine interessante Komponente, weil also wenn das jetzt stimmen sollte mit diesem Elementium-Gedöns, dass irgendwie Elementium sowas ähnliches wie Azerit, muss ja nicht genau das gleiche sein, aber zumindest sowas ähnliches, vielleicht ist Azerit verzaubertes Elementium, ich habe keine Ahnung.
Es gibt
aber
verzaubertes Elementium.
Ja, es hat irgendwas miteinander zu tun, sagen wir mal so. Und bestimmt, wir haben jetzt in Dragonflight dieses Thema mit den Drachen und dass die Drachen aus Elementaren entstanden sind. Und die Primals gibt es ja jetzt auch, also quasi sehr, sehr ursprüngliche Drachen. Und vielleicht haben wir dann vielleicht kriegen wir jetzt diese Erklärung, was vielleicht auch so ein bisschen dieses.
Ja, wir haben ein neues Erz jetzt, das ist sogar der Name schon bekannt, ne? Titanium.
Titanium, okay.
Titanium heißt es, wenn ich mich richtig. Ich rufe es nochmal nebenbei auf, ihr habt da ein Bild. Aber ich meine, wir können zwei unterschiedliche Sachen herstellen, also aus zwei unterschiedlichen Erzen anscheinend. Und da war einmal, hieß es Titanium, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das andere war Arkan, irgendwie sowas. Wo ist das Bild? Okay. Da, ich habe das Bild. Draconium und Titanitium.
Titanitium.
Genau, Titanitium und Draconium. Ist natürlich schon sehr geil, ne? Wir haben auch Schwarzdrachenerz, wenn ich das richtig sehe. Genau, Schwarzdrachenerz gibt's extra. Das ist nochmal was anderes. Dann irgendwas mit blutig ist auch nochmal und das war's dann.
Okay. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass sie hier so ein bisschen das aufgreifen werden, vielleicht nochmal ein bisschen verändern werden. Man kann ja relativ einfach, ich sag jetzt mal, wie soll ich sagen, du kannst einfach sagen, das ist das gleiche Zeug, aber irgendwie anders verarbeitet.
Ne? Ja, oder von den Titanen nochmal kurz gestreichelt und zack, das ist Titanitium.
Ja, ja. Ne, also. Titanium gibt es übrigens in Nordend auch als Material.
Ja, ja, klar, Titan. Ja, 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 Titanerz. Ja, ja. Mhm, stimmt.
Genau.
Ja, Titanitium kommt ja dann schon relativ nah dran.
Ja. Ja, das
ist schon interessant. Was auch sehr interessant ist, ne? Ist für letztens halt einfach nochmal eingefallen. Du wirst jetzt sagen, natürlich, wir denken mal an die Drachenaspekte nochmal, ne?
Ja.
Netarion, verrückt geworden durch einen alten Gott, von Menschen unserer Hand mit Drachenseele natürlich besiegt. Maligos, verrückt geworden, Leylinien, ein bisschen zu viel Magie geschnüffelt, von uns besiegt in der Iris. Ysera, relativ korrumpiert worden und von uns besiegt. Nostormu, Morusond in seiner Zone besiegt. Wir haben nur noch Alexstrasza. Meinst du, die hat gerade Angst?
Nö, die vertraut uns ganz durch und durch. Also da muss sie dir keine Angst machen. Wir waren doch immer nett zu den roten Drachen. Also die wurden nie versklavt.
Nein. Und auch es sind auch keine Todesritter in Legionen in das Drachensanktum rein.
Absolut.
Das finde ich übrigens sehr cool. Wie findest du das? Es ist im Interview rausgekommen, dass wenn du Todesritter spielst in Dragonflight, dann hat Alexstrasza definitiv für dich andere Worte als für alle anderen Spieler.
Ah, okay, nice.
Das bringen sie mit rein, dass halt, ne, die Todesritter waren ja, für die, die es nicht wissen, die Todesritter haben in ihrer Artefakt-Quest-Reihe eine Aufgabe. Sie müssen ins Rubin-Sanktum und dort die letzten Dracheneier vernichten. Und ja, da ist natürlich Alexstrasza jetzt nicht so geil drauf und hat dafür ein paar extra Worte. Man weiß noch nicht genau, was sie sagt, aber sie findet euch nicht cool. Arbeitet zwar mit euch zusammen, aber cool findet sie euch jetzt nicht.
Ja, ja, ich weiß halt nicht. Also man könnte jetzt überlegen, ob Alexstrasza halt auch irgendwann durchdreht, weil das irgendwie so der, weiß ich nicht, der Sinn und Zweck der Drachen ist, dass die alle irgendwie irgendwann mit Schugge werden.
Ja, vor allem vielleicht glaube, eine neue Generation.
Ja.
Was ist, wenn der große, unbekannte Bösewicht Alexstrasza wird? Ich meine, Ysera hätte schon niemand erwartet und war tragisch und hat viele Leute mitgerissen und das war, ne, also das Cinematic dazu ist natürlich auch überragend, muss man ganz klar sagen, wie die verderbt wird und sowas. Unglaublich stark und das kannst du mit einer Alexstrasza genauso erreichen, denke ich, ne?
Das stimmt, das stimmt. Ich weiß halt nur nicht, ob sie das, weiß ich nicht, so, es ist.
Und dann kommen wir eben wieder auf diesen einen Schwarm. Ne? Dragonflight und nicht Dragonflights. Wenn jetzt Alexstrasza, sag ich mal, noch weg ist, vielleicht sagen sich dann die übrigen, ja kommt, wir machen halt nicht mehr fünf Schwärme, sondern einen.
Ja, und der Einzige, der sich so ein bisschen als stabil erwiesen hat, war der Rote.
Ja. Was auch interessant wurde, wurde auch erwähnt, gerade lore-technisch, und zwar die Draktür. Alexstrasza kennt diese nicht. Und zwar keiner der Drachen kennt die. Sie sind zwar schon ewig da, aber auch Alexstrasza findet erst auf den Dracheninseln heraus, also wenn sie jetzt dahin kommen, dass es sie überhaupt gibt und existiert. Also dass diese Draktür überhaupt existieren. Das finde ich sehr cool. Und bevor ich es vergesse, weil da hatten wir nämlich in der ersten Folge drüber gesprochen, wir hatten es in dem Cinematic zu Dragonflight, dass man ja kurz bevor der Schleier geöffnet wird, dass dieser Nebel da, ne, dass man dahinter dieses Grün und Rot erkennt. Und Steve Denusa hat bestätigt, die Drachenschwärme haben die Dracheninseln gesucht. Sie waren auf der Suche, haben sie aber nicht gefunden. Und deswegen waren die dort auch oben. Also das waren sie definitiv.
Mhm, okay. Ja, nice. Ist halt die Frage, warum suchen sie die in dem Moment, ne?
Mhm.
Das ist ja
schon bevor es
macht. Also entweder ist das Instinkt, also dass die irgendwie gespürt haben, dass da was passieren wird und deswegen, was ja auch ein bisschen plausibel ist im Sinne von, naja, die Drachen legen ja Eier und ich glaube, viele Lebewesen, die Eier legen, die kehren, glaube ich, immer zur Brutstätte zurück.
Mhm. Ja.
Also vielleicht ist das so ein instinktives Verhalten. Oder alternativ, es ist halt irgendwas passiert, weshalb die Drachen sich auf den Weg gemacht haben.
Ja, dass etwas passiert, ist halt ja ganz spannend. Zumal auch da jetzt Steve Denosa wieder in einem Interview bestätigt hat, dass in Patch 925 ganz klar etwas in Tiris Fall passiert. Definitiv, da wird etwas Geschichtsträchtiges passieren. Und es hat mit Kalia Menethil zu tun. Sie ist die der Hauptcharakter mit diesen Geschehnissen in Tiris wohl.
Ja.
Und dann haben wir die Ullermann-Story. Das ist halt das Potenzial für so vieles, was geschehen kann, ne?
Absolut, absolut. Was ich ganz interessant finde, jetzt mit, also jetzt zwei Sachen. Einmal Kalia, machen wir vielleicht gleich noch. Und dann Ullermann. Und zwar, ich habe mich noch mal ein bisschen belesen und so weiter, was Ullermann betrifft und Sachen, die wir dort in der Umgebung tun oder gemacht haben. Und was mir da aufgefallen ist, dass Vrafion oder Furorion, also die Geschichte von Furorion ist diese. Es gab einen Drachen, Rhea oder Rhea Strasa, und die hat versucht, ein schwarzes Drachenei zu bergen und zu bewahren. Weil halt alle schwarzen Drachen verdorben waren oder korrumpiert waren. Und sie wollte quasi dafür Sorge tragen, dass der schwarze Drachenschwarm in irgendeiner Form unverdorben überstehen kann. So, schön und gut. Als Spieler muss man dann helfen und dann birgt man ein Ei, ein Welpen und noch irgendwas, hab vergessen. Und dann bringt man das zu einem Wissenschaftler, einen kleinen Gnom. Und dann passiert ganz, ganz viel, whatever. Was jetzt interessant ist, ist Folgendes. Das Ei, was man dort birgt, aus dem dann Furorion schlüpft letztendlich, ist auch verdorben gewesen. Und man geht in so Tempelanlagen, die in der Nähe von Uldum sind. Und dort macht man so ein paar titanische Geschichten. Und mit den Maschinen, die man da findet von den Titanen, reinigt man das Ei. Also es gab quasi eine Methode von den Titanen, womit man korrumpierte Sachen, von den alten Göttern korrumpierte Sachen, insbesondere ein Ei, reinigen konnte. Und jetzt haben wir diese Geschichte, dass wir dahin zurückkehren. Und ich frage, ich habe gerade Uldum, Ullermann natürlich. Ich frage mich so ein bisschen, ob das jetzt vielleicht damit wieder zu tun haben könnte, dass wir deswegen wieder nach Ullermann gehen, weil wir irgendwas reinigen wollen. Aber die Frage ist dann, was?
Xalatav, ne? Zu Xalatav, da muss ich mich gleich dran erinnern, da habe ich auch in den Kommentaren tatsächlich ganz interessante Sachen gefunden. Da auf jeden Fall gleich dran erinnern. Kann gut sein. Ich meine, Verderbtheit, da ist natürlich schwarze Drachenschwarm, Drachen, da ist viel mit Verderbtheit. Obwohl wir können sogar, ich kann es jetzt direkt mit raushauen, denn es gehen die Vermutungen sehr nahe. Weil man weiß ja nicht, woher Xalatav kommt genau und die Zeitdatierung ist ja auch nicht so ganz genau da. Mhm. Und wir hatten ja auch schon mal die im letzten Folge drüber gequatscht, Xalatav könnte irgendwas mit Galakrond zu tun haben, drin gesteckt, die Essenz aufgesaugt und, und. Andersrum geht das US-Forum und sehr viele, wo ich wirklich sage, die haben echt Plan und die gehen immer, die spekulieren nicht zu weit raus, sondern das ist schon recht fundiert. Und die gehen halt der Annahme, dass das Xalatav eine Kralle von Galakrond ist.
Mhm. Ja, also das ist ja.
Dass man das reinigt.
Mhm. Ja. Also ursprünglich hat man mal spekuliert, ob Xalatav eine Kralle von Yasharash war, ne?
Mhm, genau.
Jetzt ist diese Geschichte mit, okay, wir finden Xalatav beim Grabmal von Tyr und Tyr hat gegen Galakrond gekämpft und vielleicht ist das, hat er da, das ist vielleicht ein Überbleibsel, was er mitgenommen hat oder so als Trophäe oder
ja, whatever. Den steckt er halt in ihm, ne, vielleicht.
Oder das könnte auch
sein. Der hat ja auch, man muss ja jetzt nicht diese riesengroßen Krallen, der hat ja auch sehr viele Auswüchse, Tentakeln und wenn an dem Tentakel halt eine kleine Kralle dran war, passt das schon zu so einem Dolch, ne?
Ja. Also ich finde das gar nicht mal so schlecht. Wobei sich dann natürlich die Frage stellen würde, was ist denn jetzt, also welche Seele oder was auch immer, lebte denn dann in Xalatav? War das vielleicht die Seele von Galakrond?
Ja, ein Teil vielleicht, ne?
Oder so.
Was halt immer noch, wir müssen ja immer noch, der Zotti hat ja ihn einfach rausgelassen oder sie rausgelassen oder was auch immer rausgelassen. Und sie sagt ja auch, oh, ne, wie du schon letztes Mal sagtest, in dem Blutelfenkörper war ich noch nie oder Hochelfenkörper. Das heißt, da ist ja irgendwo eine Verbindung. Galakrond gehen wir ja schon lange nach, dass die Verbindung mit Leere irgendwo da sein muss. Nekromantie oder sowas. Ich glaube nicht, dass es nur durchs reine Fressen von den eigenen Art ist, dass das diese Auswüchse kommen. Also entweder hat er mit dem Enzov oder mit Yogg-Saron oder sowas. Das passt, aber Galakrond spaziert dann doch da nicht einfach so raus.
Aus Zalathas?
Ja. Und sagt Zotti nicht
mal, wo er hingeht. Ja gut, einfach so war es ja auch nicht. Also wir haben ja auf jeden Fall ihm da viel geholfen.
Ja, aber dieses, wie er dann da weggeht, wenn wir ihn rauslassen.
Ja, was mich halt da vor allem stutzig werden lassen würde, ist, dass die Verhaltensweise der Blutelfin, oder die Erscheinungsform ist ja eine Blutelfin, die passt nicht zu dem Wesen, wie ich mir Galakrond vorstelle.
Genau. Der hört
Galakrond
sich...
Ja, ich mich das eine Bestie, ein Monster, ein unkontrollierbares Wesen so. Mhm. Vielleicht tue ich ihm da auch Unrecht und es ist ja vielleicht ein ganz feiner Herr. Aber Zalathas wirkt ja sehr bedacht, sehr stilvoll und im Übrigen auch nicht wie ein alter Gott. Ne? Also es gibt ja auch viele Theorien, dass Zalathas ein alter Gott sein könnte. Mhm. Alte Götter sind... Also, die sind auch nicht so stilvoll und hochnäsig und so, sondern die machen halt bedeckt einfach ihr Ding.
Ja. Für sich. Ja. Was ja auch eine sehr gute Spekulation ist. Ich glaube sie auf gar keinen Fall, aber ich traue es zu, dass da ein Teil von Onyxia drin ist und wir kriegen wieder Onyxia. Ich meine, die war schon lange nicht mehr da.
Ja, aber.
Nein, also, nee. Glaube ich auch
nicht. Also, Onyxia ist halt. Also, Onyxia ist sehr beliebt bei den Spielern oder war beliebt. Ob
bis sie das vierte Mal in Erscheinung als Raid-Boss getreten ist.
Genau. Aber Onyxia ist jetzt. Nein. Ja, sie war wichtig zu Vanilla, aber an und für sich ist sie kein so krasser Charakter.
Nee, das überhaupt halt nicht. Auch schwach.
Ist halt einfach nur ein weiblicher Drache. So.
Genau, sie ist ja auch einfach nichts eigentlich. Also, da könnten Alexstrasza kommen und die fetzt die alleine weg.
Ja, sie ist halt Brutmutter, deswegen ist sie wichtig. Außerdem hat sie halt Story-Verzweigung mit Varian und so.
Ja gut, halt Sturmwind runter gewirtschaftet.
Genau, also ja, sie hat wichtige Implikationen in der Lore und so, aber sie ist kein mächtiges Wesen per se.
Genau. Ja. Und vor allem auch nur auf Papi und Brüderchen abhängig gewesen, sag ich mal, ne? Ohne die wäre die halt auch überhaupt nichts gewesen. Ja, und ansonsten kann mir nicht ganz vorstellen, wer da drin sein könnte, wenn man da rausreinigen könnte. Aber jetzt sind wir wieder von Uldemar nach Xalataf, das ist schon wieder geil. Xalataf verfolgt halt einfach auch, oder?
Ja, ja, da kann man sich viele Gedanken machen. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Die könnten auch komplett wilde, neue Geschichten erzählen mit Xalatas. So Sachen wie, das könnte ein Teil, also jetzt ich spekuliere jetzt einfach mal komplett frei und wild, vielleicht ist das ein Teil von Azeroth. So der dunkle Teil von Azeroth Seele oder irgendwie sowas.
Ja, Multiversum, ne?
Ja, also,
Multiversum aus, ne? Sagen wir mal, aus einer verderbten Azeroth-Version.
Ja. Zum Beispiel. Oder es ist irgendwie. Es gibt noch so ganz, ganz verrückte Theorien mit, dass die alten Götter nicht die erste Zivilisation errichteten auf Azeroth, sondern dass es noch viel ältere Zivilisationen gab, von denen wir aber kaum noch was haben. Das hat vor allem was damit zu tun, dass, wenn man sich anguckt, was für Diener die alten Götter haben, dann gibt es Sachen, die sind plausibel und logisch, nämlich all die Insekten. Ja, da heißt es ja auch, die sind aus den Körpern der alten Götter so rausgeploppt, was auch immer. Und das ist halt so, okay, geschenkt. Aber es gibt die Enraki, oder so die Gesichtslosen, und die Gesichtslosen, da kann man überlegen, ob die nicht eine Evolution quasi sind aus diesen Tintenfischen. Es gibt ja diese Tintenfische, die man Humanoiden auf den Kopf setzt und dann werden die so Gedanken kontrolliert. Ja. Und wenn das halt ein dauerhafter Zustand ist, das passt optisch ganz gut zusammen, dann könnten die sich vielleicht zu Enraki weiterentwickeln. Das passt auch deshalb gut zusammen, weil die Enraki auch sehr gute Telepathiefähigkeiten haben und so weiter. So.
Mm, das stimmt, ja.
Und die Idee ist, dass quasi die alten Götter, die das Volk, was auch immer vorher auf Azeroth lebte, versklavt haben. Und das passt auch ganz gut, wenn man zum Beispiel in den Chroniken sich das Bild anschaut, zu dem Kapitel Primordiales Azeroth. Ich weiß gerade, also auf Englisch heißt es Primordial Azeroth. Ich weiß gerade nicht, ob es auf Deutsch auch genau wortwörtlich übersetzt wurde. Aber dort sieht man halt das Schwarze Imperium und so. Und in klein sieht man, wie verschiedenste, also Cetraxi und Enraki, Sklaven quasi diese Pyramiden und so bauen lassen. So. Mhm. Und im Text heißt es auch, dass dort Sklaven gearbeitet haben. Was denn jetzt für Sklaven? Sollen das die Käfer sein? Und wenn es die Käfer sind, auf dem Bild sieht das nicht wie Käfer aus, sondern wie kleine Humanoide. Ja, und da gibt es noch verschiedene andere Überlegungen, dass es vielleicht auch mit Uldum zusammenhängt, dass Uldum gar nicht von Ra gebaut worden ist und nur von Ra erobert worden ist und so weiter.
Ja. Ja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich meine, es gibt ja auch dann die Spekulation, dass es sich halt so ein Titanen-Fürst, Dingsbums Lernfürst, da hat reinpacken lassen, um so nach Azeroth zu kommen. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Also ein Avatar eines Dings, was weiß ich was, um überhaupt hier Fuß fassen zu können. Über Ensof, deswegen hat sich auch Ensof absichtlich den Dolch reinrammen lassen, weil er ist eh nicht tot und das ist auch musste dann auch in Nyalofa passieren. Ja gut, er hat vorher eigentlich schon den befreit, ne?
Ja. Weißt du, vom Charaktertyp, ne, wenn ich so überlege, okay, was für Charaktere haben ähnliche Persönlichkeit wie Xalatas, dann würde ich so denken an Ashara.
Ja.
Die ist, natürlich ist Ashara jetzt nicht Xalatas, das ist klar, aber das passt so von der Persönlichkeit her. Mhm. Anderer Charakter oder Charaktertypen eher sind für mich so ein bisschen die ätherischen, die wir aus Burning Crusade kennen und so weiter, die Astralen werden sie auch manchmal genannt.
Oh ja, ja.
Und die Mittler, also auch so wie Venari und so weiter. Für mich sind das alles so.
Ja, so ein Venari wird halt, das wird schon charakterlich passen. Jetzt vielleicht nicht Venari selbst, natürlich kann er irgendwie so
genau,
nicht.
Genau, genau.
Aber
also es geht nicht darum, dass das diese Charaktere sind, sondern es geht für mich eher so vom Persönlichkeitstyp, welche Wesen dazu passen würden.
Aber jetzt, wo du Ashara gesagt hast, gab es nicht in dem Buch, ich weiß gar nicht mehr, welches das jetzt war, der Angriff der ersten Legion oder sogar war, wo Ashara halt das Portal ja sozusagen freiwillig öffnet und mit Kil'jaeden dann so zusammenarbeitet. Da hatte sie doch eine, ja sowas, ich sag mal sowas wie Chandris für Tyrande. Da hatte sie doch so eine, die also ganz wichtig war für sie.
Eine Frau.
Ja, von der wir dann auch nie wieder was gehört haben.
Boah, da wüsste ich jetzt gerade nicht. Also sie hat auf jeden Fall mit...
Er hätte sein können, dass er bei dir jetzt sofort Klick macht.
Nee, Illidan und Xavius und so spielen eine Rolle. Und
ja, genau, klar.
Aber mit Frau...
Da war eine Dame. Ah, ganz schwierig. Na, ja, egal.
Das wüsste ich gerade nicht mehr.
Das hätte jetzt sein können, dass er Klick macht, aber nee.
Also sie hat auf jeden Fall ihren Hof gehabt, ist der, glaube ich. Also die königlichen, was weiß ich, Zofen. Was, das Adelsgeschlecht und so, ja, ja.
Ja, dann ihren Magierkreis natürlich, ne, die Arkanen, die ja auch die ganze Zeit zu Tode sich schuften mussten, um das ja aufrecht zu halten.
Genau, hat man auch in dem Raid, also es gibt ja den Raid Drachenseele. Und wenn man nun gegen Ashara kämpft, dann sind da 5 andere hochgeboren oder so. Und die helfen ja und so weiter. Vielleicht ist das eine von denen.
Nein, also ich meine, das war halt schon so eine persönliche Dienerin, Krieg jetzt nicht unbedingt. Aber da war irgendjemand gewesen und da war halt so eine extra Betonung drauf. Und das würde halt reinpassen, ne? Wir haben jetzt wieder Nachtelfen, sind wieder im Kommen, sag ich mal. Da ist auf jeden Fall ein Konflikt in Aussicht, wenn man jetzt so auf Menschen und all sowas, dann mit Baum, da ist halt sehr viel Potenzial. Und ich sag mal so, die Wiedervereinigung oder das Zusehen von Tyrande und Ashara ging jetzt schon nicht so geil aus, fand ich. Da hätte man zum Beispiel storytechnisch viel mehr im Spiel rausholen können von den beiden. Vielleicht ist das aber dann auch eher eine, die mit Tyrande mehr zu tun hatte damals oder so. Das kann man sich ja dann spinnen, das ist ja scheißegal. Aber das würde natürlich dann cool in diese Sache passen, zusammen mit Drachen und allem Möglichen, ne?
Ja, das können, also ist gar nicht vielleicht so abwegig. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich es her habe. Irgendein Interview, ich kann aber leider gar nicht mehr sagen, welches es war. Aber da wurde gesagt, dass, oder angedeutet, es wurde mindestens angedeutet, dass wir mehr erfahren zu der Geschichte der Nachtelfen in Bezug auf den Boden der Ewigkeit. Also, weil es ist ja so, also im Grunde genommen wissen wir es ungefähr, aber es gibt trotzdem so ein paar Seltsamkeiten bezüglich der Geschichte, wie die Nachtelfen entstanden sind. Also die Trolle haben sich da niedergelassen und dann heißt es irgendwie, okay, wir haben jetzt diesen Brunnen der Ewigkeit, das ist eine Wunde in Azor, die entstanden ist, weil Yasharash rausgezogen wurde. Dann heißt es aber, Ilun, und das wissen wir mittlerweile auch, hat zur Entstehung der Nachtelfen geführt. Also Ilun hat irgendwas mit den Trollen gemacht, beziehungsweise Azerith hat was mit den Trollen gemacht und genau das ist schon der Punkt, den ich meine. Mhm. Es ist nicht klar, was da genau passiert ist. Ist es jetzt das Azerith gewesen? Ist es Ilun gewesen? Ist es beides gewesen?
Hat sie es gesegnet, ne?
Genau, genau, genau. Also sie wurden irgendwie auserwählt von Ilun, aber musste da, hat Azor dazu gestimmt? Hat Ilun einfach was ohne dem das Wissen oder ohne die Einwilligung von Azeroth das gemacht. Also hat vielleicht Ilun das Azerith benutzt, um das zu machen, ohne dass Azeroth das wollte. Mhm. Also da gibt's so, also im Detail ist da, sind da Sachen unklar quasi. Und vielleicht wird das in Dragonflight aufgeklärt. Zumindest sollen wir irgendwas dazu erfahren.
Ja, kann schon sehr gut sein, da ja auch die Drachenaspekte da vielleicht ein bisschen Plan von haben.
Ja.
Kann sehr gut sein, weil ja auch die Verbundenheit des grünen Drachenschwarms mit den Nachtelfen ist ja enorm. Also mehr als zu allen anderen. Ne? Ja, genau. Und mehr zu allen anderen Völkern. Oder als zu allen anderen Völkern.
Ja.
Definitiv. Generell sind die Drachenaspekte ja mehr zu den Nachtelfen als zu allen anderen. Mhm. Wenn man da mal nur an die Hochzeit von Malfuri und Tyrande denkt, wo die einfach mal alle sind, so. Weiß nicht, bei Thrall und seiner Holden waren sie, glaube ich, nicht da.
Das ist ja, also die Sache ist ja auch, Ilun hat ja auch irgendwas mit den Titanen zu tun. Und wir wissen auch nicht, was.
Ja.
Also es gibt die Säulen der Schöpfung, da ist halt die Träne von Ilun dabei. Schönen Dank auch. Aber so, es gibt kein Wort darüber, wie die Verbindung zwischen Ilun und Titanen ausgesehen hat. War das auch jetzt. Ja, also es gibt so viele unterschiedliche Ansätze, darüber zu nachzudenken, weil es die Tränen von Ilun sind, könnte es erzwungen sein. Die Titanen haben Ilun zum Weinen gebracht, haben sie gefoltert, whatever, und die Magie absorbiert. Oder die haben zusammengearbeitet im Sinne von, ja, wir haben verfolgen das gleiche Ziel. Wir wissen gar nichts. Das ist sehr, sehr wild. Also kann man alles Mögliche rein interpretieren aktuell.
Ich glaube, ich werde mir auch mal nochmal in die Instanz reingehen, wo wir Zeitreise-Dingsbums zum Brunnen der Ewigkeit gehen. Ja. Mit Illidan und Kevin. Ich glaube, da werde ich mir nochmal angucken, weil gerade was, wenn du das sagst mit Ilun da und sowas, sie wird ja den Brunnen gereinigt haben, weil es muss ja auch einen Grund geben, dass zum Beispiel die Nachtelfenpriester Brunnen reinigen können, um generell diese Brunnen, halt diese Nachtelfenbrunnen entstehen zu lassen. Oder zu segnen oder sowas. Und da sehe ich schon irgendwelche Gleichheiten zu.
Ja, auf jeden Fall. Also da gibt's so viel Zeug. Also Reinigung ist ja zum Beispiel ein Prozess, den wir vor allem mit dem Licht verbinden. Ne? Mhm. Also überhaupt so, das ist ja so Läuterung und ähnliches. Und die Priesterschaft von Ilun sind Priester, die auch irgendwie das Licht anrufen können, auch wenn es über die Natur ist. Da gibt es halt auch noch eine Verbindung. Insbesondere deshalb auch interessant, weil ja laut Khadgar die Nahru von Ilun erschaffen worden sind. Also da gibt's auch noch mal da irgendeine Verknüpfung. Also da ist sehr, sehr viel unklar. Deswegen war ja auch lange Zeit Ilun so ein Wesen, die wir überhaupt nicht einordnen konnten.
Ja, wo ja viele dachten, die wäre die erste auch, oder die das Mächtigste, das über allem Stehende und so, ne?
Genau, einer der obersten Gottheiten im Warcraft-Universum. Ja. Aktuell deutet es eher darauf hin, dass Ilun vermutlich die oberste Gottheit im smaragdgrünen Traum ist. So wie Sowal in den Shadowlands das war. bevor er gefallen ist und verbannt worden ist und so weiter.
Naja, absolute Gottheit. Er hat ja trotzdem noch die vier um sich, ne?
Das stimmt, aber er war ja wahrscheinlich, also ja gut, schwierig zu sagen, jetzt auch, ja, wer der Anführer war oder so. Meinetwegen dann wie Amantul im Titan-Pantheon oder so.
Ja, ja, ja. Ja, ging jetzt vieles in diese Richtung definitiv, dass es hätte so sein können, dass halt das so ist. Aber Ilun ist ja auch, und das ist ja eben der Punkt, egal wo wir hinkommen oder die anderen Sachen sehen, wir haben einmal den Nether, da wissen wir schon. Bei den, nur sagen wir mal so, leeren Fürsten. Wir wissen, es gibt leeren Fürsten. Also mehrere. Wahrscheinlich ein Pantheon der Leere oder was weiß ich. Das sind mehrere. Beim, ja, Nether sagen wir eigentlich immer, ist er Geras. Aber eigentlich ist er Geras ja trotzdem noch der Ordnung. Muss, richtig, ja. Es ist ja kein von sich aus oder von vornherein erschaffener Nether-Pantheon-Wächter oder sowas da. Oder ist es was, was wir noch nicht kennen?
Nach meinem Verständnis war es ja immer so, dass das Chaos keine Hierarchie haben kann.
Ja. Aber dementsprechend. Trotzdem wurde sie ja geführt dann, ne? In, richtig, dem Sinne.
Dann, sie wurden dann von Sagaras geführt.
Ja. Dann haben wir halt Alt-Pantheon der Ordnung. Da wissen wir auch mehrere. Und dann, mhm, kommt Tod, wissen wir auch mehrere. Dann haben wir Licht. Da wissen wir wiederum mal wieder gar nichts. Wenn man so an die Naru denken, richtig, und die Obersten.
Also wir wissen, dass also von den, aus Darstellung der Titanen sind die Naru die Obersten. Jetzt wissen wir, okay, also Khadgar spekuliert, whatever, kann stimmen, muss nicht stimmen, dass die Naru von Ilun erschaffen worden sind. Weshalb, das würde Ilun ins Pantheon des Lichts rücken, was widersprüchlich ist zu dem, was wir heute wissen.
Ja.
Und dann gibt es noch den Naru in Revendreth und der Naru in Revendreth spricht von den Hütern der Naru.
Genau.
Wenn man den anklickt.
Und da klingt es halt auch wieder nach mehreren. Aber dann, ja, kommt der smaragdgrüne Traum und Ilun. Und da haben wir noch, ja, nie eine andere gehabt. Also das, ja, noch, was noch daneben stehen könnte, neben ihr.
Ja, ich habe da auch ein bisschen drüber nachgedacht. Es gibt, warte, wie hieß die? Heißt die Essina? Ich glaube schon.
Hyjal Essina?
Ja, genau, Essina heißt, mhm, sie. Und zwar dieses Mutter Irwisch Gedöns.
Ja.
Also der oberste Irwisch aller Irwische. Ich habe mal überlegt, ob die so einer sein könnte. Genauso Anche könnte auch sowas sein.
Ja, gut, Anche könnte natürlich. Ja, keine Frage.
Ja. Vielleicht auch das Blue Child. Weiß ich nicht.
Ja.
Also man könnte sich so ein bisschen was zusammenfantasieren aus dem, was wir aktuell haben. Aber im Prinzip hast du recht, wir wissen gar nichts außer Ilun. Und das, was da, was mich daran besonders, wie soll ich sagen, stört, ich weiß nicht, ob stören das richtige Wort ist, aber es fuchst mich so ein bisschen. Und zwar, die Droiden, die haben ja Zugriff auf den smaragdgrünen Traum.
Ja, so wie die Todesritter in die Shadowlands.
Genau, und warum wissen, also haben die alle Gedächtnisschwund? Ist das, also man kann das ja tatsächlich auch so erklären, so nach dem Motto, ja, die träumen halt und wenn ich morgens wach werde nach meinem, ja, Schlaf, ja, dann kann ich mich auch nicht mehr so wirklich erinnern, sondern
nur so. Aber auch nicht so ganz, wenn du an das Buch Sturmgrimm denkst. Da ist ja der, mhm, ich glaube, ich finde, das ist das Buch, wo am meisten der smaragdgrüne Traum beschrieben ist, ne? Da kommen, ja, dann ja auch welche in den smaragdgrünen Traum, die da eigentlich nicht hingehören, über die Portale.
Ja.
Der Bruder von Broxiger, ne? Oder? Ne, oder Broxiger, warte mal, wer war denn nochmal?
Broxiger hat einen Bruder?
Nein, aber der hat, ne, die Axt von Broxiger führt der. Eine Orkin. Eine Orkin, ein Mensch, ne, dieser Arch, dieser, Kartographer aus Sturmwind. Der königliche, der ist ja jetzt der königliche Kartographer, oder nach Kataklysm war der dann auf einmal der königliche Kartographer. Okay. Und ein Ork, der eben die Axt von Broxiger führt.
Okay, okay.
Und die gehen ja in den smaragdgrünen Traum und bekämpfen dort der Xavius. Also in den Albtraum dann ja, ne? In den Riss von allen gehen sie ja rein,
ja, ja, ja,
und bekämpfen ihn da vor Ort. Und da ist ja auch der smaragdgrüne Traum sehr gut. Also, was heißt sehr gut beschrieben? Eigentlich ist der überhaupt nicht beschrieben, aber das ist die beste Beschreibung, die wir eigentlich haben. Mhm. Und du siehst da oder du hörst da nichts halt von. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn, also ich denke schon, dass es diese eine Domäne ist wie in den Shadowlands. Und ich denke, dass auch die Druiden an diesen Ort kommen, dort mit den Drachen halt chillen und Bäume pflücken und sehen. Mhm. Und darüber hinaus, in so einer Art Luftschloss mäßig, sitzen die dann und gucken nach unten, wie denn die Ameisen da unten so halt vor sich hinleben.
Hm. Ja, es könnte halt ähnlich, also wenn wir jetzt die Shadowlands-Parallele ziehen, könnte es ja so sein, dass das auch so ein In-Between gibt. Ne? Hm. Und dass die Reiche einfach voneinander getrennt sind.
Hm.
Das heißt, wenn die Druiden im smaragdgrünen Traum wandeln, sind die in einem Reich des smaragdgrünen Traums, der räumlich getrennt ist von dem Reich, ja, in dem Ilun und andere Gottheiten leben.
Also für die das wissen wollen, gerade um die Shadowlands, könnt ihr es wunderbar erquesten, wenn ihr nach Wrath of the Lich King geht, Drachenöde geht, Aggramas Hammer, Horde-Seite und dann von Kol Tiras Todeswebe die Questreihe, denn da wart ihr schon in Vodelkar im Shadowlands. Wir questen, mhm, in den Schattenlanden dort tatsächlich. Auf Azeroth, ja, also in diesem In-Between ja irgendwo. Und das ist genau das. Also es könnte das natürlich sein, was ja auch dann immer wieder, warum ja immer wieder dieses kommt, es sieht aus wie Azeroth. Das würde, mhm, das ja eigentlich eins zu eins erklären, warum es so ist. Aber wenn man dann wirklich in dieses Reich des smaragdgrünen Traums geht, ist es wahrscheinlich wie Shadowlands, die Bastion oder so.
Ja.
Das würde es ja, richtig, wunderbar erklären, dass die halt es die Druiden nur dahin können.
Weil du das gerade sagst, es gibt noch mehr. Also es gibt ganz, ganz viele, ja, solche Sachen. Auch
Tod
im Startgebiet der Todesritter aus WOTLK.
Genau.
Da holst du ja so ein...
Das Pferd von Archeros.
Genau, so ein Schlachtross. Und da bist du auch in den Schattenlanden oder in den Geisterlanden. Man kann überlegen, ob das quasi... also wenn man tot ist, ne? Also wenn man Spieler stirbt, dann läuft man ja zu seiner Leiche hin. Mhm. Und in der Bastion in Shadowlands, da haben wir ja diese Quest, wo wir das auch erleben im Rotkammgebirge.
Mhm.
Und ich habe das so ein bisschen so verstanden, dass quasi noch ein Zwischenreich existiert. Also es gibt quasi Azeroth, die Realität. Und dann gibt es, wie so ein Fahrstuhl uns vorstellen, mhm, während wir hochfahren, gibt es noch so ein Zwischenreich. Bevor wir in den Shadowlands ankommen, sind wir in diesem Geisterreich. Und da sind wir noch auf Azeroth, aber wir sind quasi
hier dieses so In-Between verschoben. Halt, ne?
Genau. Wir sind so irgendwie in einer anderen Dimension oder so. Also wir sind zwar noch in der gleichen Welt, aber...
Ja, das ist der Warteraum, um rübergezogen zu werden.
Genau, und vielleicht ist das bei dem smaragdgrünen Traum genauso, nur in die andere Richtung verschoben. Also, mhm, nicht mehr Richtung Tod verschoben, sondern mehr Richtung Leben verschoben. Und
deshalb Azeroth da ja auch komplett frisch aussieht.
Genau, und dann könnte man überlegen, ob dieser Riss von allen diese Brücke ist, quasi. Also diese Brücke zwischen diesem Zwischenreich und dem echten smaragdgrünen Traum.
Der dann ja auch natürlich wieder Ankerpunkte brauchte und in einem Weltenbaum war, ne?
Mhm.
Generell, die Ankerpunkte zum smaragdgrünen Traum, die gibt es ja. Classic. Da waren ja die Drachen, ne, die Worldboss-Drachen, dahinter waren ja dann Portale in den smaragdgrünen, ja, Traum. Die haben den ja, oder es waren gerade im Eschenwald waren auch noch mehrere, laut Buch Sturmgrimm. Aber diese Drachen, auch im Dunkel oder Dunkelhain, wie heißt Düsterwald da, da bewacht ja auch ein Drache eben so ein Portal, um in den smaragdgrünen Traum zu kommen.
Ja, richtig.
Also zumindest in diese Zwischenebene zu kommen.
Ja.
Und dann musst du halt warten, bis Elune dich hochzieht, oder was?
Ja, oder umgekehrt. Dass Elune was durch das Portal in die reale Welt sprudeln lässt.
Ja, aber dann ist halt die Frage, hätten wir irgendjemanden mal... Also wir wissen ja auch von den Todesrittern. Die reden ja ganz klar darüber, dass sie in die Shadowlands blicken konnten. Sie konnten, ja, reingucken, sie wussten, was abgeht und sie freuen sich, dass wir Menschen auch endlich mal sehen, was wie hoffnungslos doch eigentlich alles ist. Weil die gehen ja eigentlich konform mit Sylvanas und sagen, es ist halt einfach, danach ist nicht tot, sondern danach geht's erst rund. Und, mhm, ob wir irgendjemanden haben, der mal aus dem smaragdgrünen Traum berichtet, ich will gerade echt noch erfahren oder rausfinden, wer das war in Sturmgrimm. Welcher Ork?
Das kann ich dir nicht mehr sagen. Also ich weiß ich nicht, kann.
Er ist auch, glaube ich, mit eins der letzten oder am weitesten entferntesten Bücher, die ich gelesen habe. Dann müsste ich mal nebenbei gucken. Ja. Aber ja, ob wir da jemanden hätten, der dir halt einfach ja sagt, dass das ist, das über die Todesritter, haben wir, glaube ich, einfach niemanden, außer die Druiden, die halt sagen, wie dieses Zwischenreich halt ist, ne?
Richtig. Die Sache ist halt, also wir haben ja Wesen aus dem smaragdgrünen Traum. Also nicht nur Wesen, die dort mal waren, wie die Druiden, sondern die da herstammen. Nämlich die wilden Götter. Und vielleicht auch Cenarius.
Ja, gut. Ja, das ist ja auch noch so eine Sache, Cenarius.
Ja. Cenarius ist ja sogar, es heißt ja, Cenarius sei sogar der Sohn von der Lun.
Ja, ich glaube, das nehme ich mittlerweile gar nicht mehr so wörtlich.
Ja, es könnte sein, dass wir, also das Ding ist halt, dass es ja heißt, die Nachtelfen seien alles Kinder von Elun.
Ja, genau.
Vor diesem Hintergrund könnte das mit Cenarius, also Cenarius ist halt besonders mächtig, auch im Vergleich zu anderen wilden Göttern. Deswegen, ja, man könnte es wörtlich immer noch deuten, aber es könnte auch sowas sein wie Cenarius ist vielleicht der erste Versuch von Elun gewesen, Nachtelfen zu erschaffen. Ja, also, weil Cenarius sieht auch ein bisschen aus wie Nachtelf. Und wenn die Nachtelfen von Elun erschaffen worden sind, aus den Trollen, dann ist das vielleicht so der erste Versuch. Und Elun war noch ein bisschen ungeübt und hat sich vielleicht ein bisschen orientiert an den wilden Göttern und hat gesagt, okay, ich nehme jetzt einfach mal hier diesen Malorn und dann verändere ich den ein bisschen. Und dann das war dann der erste Prototyp. Dann hat sie gesagt, schon ganz nice, aber noch viel zu mächtig. Die Nachtelfen sollen vielleicht ein bisschen weniger krass sein und hat dann den Aspekt von Malorn in der zweiten Iterationsstufe weggelassen. Und hat dann dafür die Trolle als Rohling genommen oder so.
Na, das kann sehr gut sein. Ja, schade. Also ich habe jetzt gerade auch nochmal versucht zu gucken, aber ich finde es hier echt nicht raus. Schade. Ja, das könnte auf jeden Fall sehr gut sein. Das könnte sehr gut sein. Was ja auch nochmal interessant ist, es musste ja zum Beispiel auch Broxigas Axt sein, die Cenarius dort schaffte, den Baum zu zersplittern. Das ist halt auch alles, ne?
Aber ja, das ist halt alles sehr. Also das Ding ist halt, das ist auch wieder ewig her. Und dann muss das halt alles wieder in die moderne Geschichte reinpassen, in die moderne Erzählung.
Na gut, Sturmgrim ist gar nicht so lang, ne? Sturmgrim ist nach Weltenbeben. Ist ja das Buch, ja, ich glaube ich mal, pre-Legion.
Stimmt schon, das geht eigentlich noch einigermaßen.
Ja, da kann man schon von ausgehen, dass grob dieses wie sie es vorhaben, da war.
Ja.
Zumindest stimmt schon. Aufgebaut wurde in dem
Bereich. Alles nach Kata ist eigentlich so einigermaßen einigermaßen sortiert. Stimmt schon.
Kata war ja dann so das Ausklingen von Chris Metzen und das Reinkommen von Steve.
Genau, und vor allem mit Kata war dann der Wendepunkt im Sinne von, sie fangen an, neue Geschichten sich auszudenken.
Ja, oder? Genau.
Ja.
Ja, es ist spannend. Also ich sehe sowieso Malfurion, den wir jetzt die ganze Zeit nicht gesehen haben, was halt auch irgendwie komisch ist. Ich meine, gut, den hat sich noch nie dafür interessiert, wo Tyrande ist. Tyrande hat sich immer nur dafür interessiert, wo Malfurion ist. Andersrum halt nicht so. Ziemlich dumme Liebe, muss ich behaupten. Aber von dem haben wir halt in ganz Shadowlands auch nichts gesehen. Dann haben wir generell das Ganze mit den Nachtelfen, das ist schon, ja, viel.
Ja, aber was wir jetzt ganz also die offizielle Erklärung ist ja, dass Malfurion am Berg Hial ist und dass der sich um sein Volk kümmert.
Ja, genau.
Die Nachtelfen.
Ja.
Damit die halt jetzt nicht ohne Führung dastehen, weil naja gut, die brauchen jetzt vielleicht gerade auch Führung.
Natürlich, aber gut, dann ist Malfurion, glaube ich, der Schlechteste, den man dazu schicken kann, weil wie viel hat er mit seinem Volk zu tun gehabt und wie viel hat er geschlafen? Natürlich eine ganz schwere Position, möchte ich behaupten. Aber gut, sie sehen ja trotzdem zu ihm auf.
Ja, Tyrande hat halt leider was anderes zu tun gehabt.
Ja, die war ein bisschen wild.
Richtig.
Aber
richtig.
Was wir jetzt auch ganz offen hatten, Kalia Minithil.
Ja, genau. Also da die Geschichte der Verlassenen. Fangen wir mal an. Ich glaube, etwas, was ganz wichtig ist, dass wir den Begriff, also Kaliamenity.
Fang doch fünfmal an, ich weiß es. Ja?
Also Kaliamenity ist das Problem, also wir haben Probleme, sie zu akzeptieren.
Ja.
Weil, also Leute, die Untote spielen, und ich gehöre dazu, du auch und viele andere, die empfinden Kaliamenity als Fremdkörper. Weil sie ist keine Verlassene. So, jetzt müsste man erklären, was ist denn jetzt eigentlich ein Verlassener oder eine Verlassene? Und ich glaube, es gehören verschiedene Aspekte dazu. Einerseits die Sache, dass du halt vom Lichtkönig verlassen worden bist. Ne? Also von der Kontrolle bist du verlassen worden. Mhm. Einerseits das. Andererseits wurdest du
von dem Menschen verlassen?
Von den Menschen, genau, von den Menschen wurdest du verlassen, die nichts mehr mit dir zu tun haben wollten, weil du Untoter bist, bis hin zu extremen Auswüchsen mit wie dem Scharlachroten Kreuzzug, die dich sogar umbringen wollen, obwohl du noch vor kurzem Familienmitglied warst. Und du wurdest auch vom Licht verlassen. Also es gibt zwar Gegenbeispiele wie Alonso Faul oder Sir Ziliak oder so, aber im Wesentlichen funktioniert das mit dem Licht und dem Untotsein auch nicht mehr so. Das heißt,
aber im Religion Buch wurde schon dann doch ein bisschen dementiert noch mehr, ne? Wo dann Anduin gesagt kriegt, wie viele Untote denn so sind. Und das ist genau Alonsus Foal und wer ist es noch? Kalia. Kalia erzählt davon, dass es viele von den Verlassenen gibt, die so denken und so drauf sind und auch hier in der Priesterschaft mit drin sind, dass es sehr viele Priester sind. Also ich meine sogar sehr viele oder viele wird dort benannt.
Hm. Okay.
Im Buch ja. Before the Storm.
Aber ein bisschen schwierig, weil es gibt diese wie hieß das denn nochmal? Es gibt extra einen Begriff bei den Verlassenen, irgendwas mit Blablabla, bla, bla, der Religion der Schatten oder so ähnlich.
Ja, man weiß auch, dass Alonso's Foal, als es Tyralion erklärt, ja, ich kann das Licht anrufen, tut aber weh.
Ja, genau. Also, es führt auf jeden Fall zu Schmerzen.
Genau.
Ich weiß gerade nicht mehr, wie das hieß. Kult der vergessenen Schatten, ist es das? Das ist eine komplizierte Neuinterpretation der Lehren der Heiligen Kirche. Genau, der Kult der vergessenen Schatten. Die Untoten, die sich quasi wiedergefunden haben und dann diese Schmerzen empfunden haben, nachdem sie Untote geworden sind, also jedes Mal, wenn sie dann versucht haben, ihrem alten Religion nachzugehen und das Licht anzurufen und so weiter, empfanden sie ja Schmerzen. Und diejenigen, die das quasi nicht ertragen wollten, also die nicht so waren wie Alonsos Faul und andere, die haben quasi die Religion mit dem Glauben ans Licht uminterpretiert. Und diese Uminterpretation nennt sich Kult der vergessenen Schatten. Mhm. Weil sie sich quasi, also das ist so ein bisschen angelehnt von mir, sie haben sich erinnert daran, dass sie auch Schattenmagie wirken können und so weiter.
Ja, die sind ja auch in der Klassenhalle tatsächlich zu finden, der Priester, im Schattenabteil, wo der
genau,
dunkle richtig. Marodor hockt.
Da, genau, die haben dann eine extra Kammer bekommen quasi. Und wenn wir jetzt zu Kaliamenity kommen. Kaliamenity wurde nicht vom Lichtkönig verlassen. Sie war nie unter Kontrolle des Lichtkönigs. Sie ist nicht von ihrer Familie verstoßen worden, sondern es war umgekehrt. Sie hat ihre Familie verstoßen, wenn man so will. Also, ne, weil sie ist ja die Schwester von Arthas und nachdem Arthas weg war, wollte sie mit Arthas nichts mehr zu tun haben. Verständlicherweise, darum geht's nicht, aber es ist halt eine umgedrehte Rolle. Und dann die Sache mit dem Licht ist bei ihr auch anders. Sie ist nicht nur in der Situation, dass sie das Licht noch anrufen könnte. Sie ist das Licht.
Ja,
also quasi. Also genau. Dann, also das hat nicht mal was so mit, in Anführungsstrichen, mit Rassismus zu tun, so nach dem Motto, sie ist keine Verlassene, keine von uns oder so, sondern sie ist auch aus philosophischer Sicht in keinster Hinsicht den Verlassenen zugehörig, sondern sie ist den Verlassenen zugeteilt worden von Jaina. Wo sich auch noch die Frage stellt, warum darf ein Allianzcharakter der Horde oder den Verlassenen einen Anführer zuteilen?
Ja, gut, ich meine, war ja auch Lillian Forst, die hat dem Ganzen natürlich zugestimmt als irgendwie Amtierende, die es nie sein will. Und natürlich Kalia ist ja in der Theorie die Königin des Volkes, also der Verlassenen, weil, wenn man das jetzt so bedenkt, sie ist ja erbliche Reihenfolge von Lordaeron. Das kommt natürlich hinzu. Was ich denke, gerade wo du das angesprochen hast, ist, Kalia könnte halt der Türöffner sein, das Licht oder die Untoten, die Verlassenen, zu rehabilitieren. Wir haben ganz viele Probleme bei den Verlassenen. Erstens, sie können nicht weiterleben, also sich nicht fortpflanzen. Gen hat super geschafft, die letzte Möglichkeit zu unterbrechen, die Sylvanas da irgendwie vorhatte. Sylvanas ist jetzt sowieso nicht da. Also wir haben nichts mehr. Wir haben keine Valkyren mehr, wir haben gar nichts mehr. Also eigentlich, die Verlassenen stehen kurz vorm Vibe. Dann wissen wir, die Verlassenen, ist auch im Buch von Before the Storm sehr super erklärt, die Verlassenen, es gibt welche unter ihnen, die gar keinen Bock mehr haben, auch zu leben. Die wollen das, also dieses untote Leben nicht. Dann wissen wir auch, dass sie zerfallen. Sie sind nicht irgendwie für immer da, sondern sie müssen ja immer wieder zusammengeflickt werden. Wenn jetzt aber auch irgendwann mal die Ressourcen, aka die Menschen, die man dort in Tirisfall und so getötet hat, um eben sich neue Sachen anzunähen, wenn das bleibt natürlich jetzt gerade auch irgendwie aus, weil sie sind nicht mehr in Unterstadt. Sie sind nicht in ihren Flickwerken, wo sie sich reparieren können, sondern sie haben vielleicht doch Todesend. Ja, wenn überhaupt. Ansonsten haben sie nichts. Und wir wissen, sie sind nicht mehr in Orgrimmar. Das heißt, wir haben ganz viele offene Punkte mit den Verlassenen, die geklärt werden müssen in der Theorie, weil sonst gibt es eigentlich gar keine mehr. Dann haben wir das mit dem Licht und Kalia. Kalia könnte der Türöffner sein, der das, die irgendwie es schafft, dass die Verlassenen keinen Schmerz fühlen, sondern dem Licht sich wirklich öffnen können und darüber vielleicht auch die Chance haben, nicht zu verfaulen. Verbündete oder Customization Options und Tote incoming.
Richtig, ne? Also das erinnert ein bisschen an die Geschichte, weil das passt auch sehr, sehr gut zu Kalia, mit Illidan. Xera, die Mutter Naru, hat ja Illidan heilen wollen. Und dann hat Illidan ja seinen Edgelord-Move gemacht. Ich bin meine Narben. So, und genauso könnten die Untoten vor die Wahl gestellt werden, dass das Licht sie repariert, heilt, den Schmerz lindert, whatever. Oder du machst diesen Illidan-Move und sagst, ich bin meine Verfaultheit.
Und ich glaube sogar, das wäre, würde eher kommen. Das Problem an der Sache ist, wo, was ich jetzt gerade gesagt habe, sie würden dann halt völlig zu Licht konvertieren. Man müsste es aber so rüberbringen, dass es so ist, wie die Menschen in Sturmwind, die halt einfach an die Kirche glauben. Und nicht, es sind jetzt alles Heiligpriester und Heiligpaladine. Also, untote Paladine steht bei mir seit ungefähr 18 Jahren auf der To-Do-Liste. Wäre ich nicht böse drum. Aber man müsste es natürlich schon so rausbekommen, ne? Dass es,
ja,
dass das jetzt also nicht alle sind.
Genau, wie will ein lichtgeschmiedeter Untoter noch Schattenmagie wirken?
Ja, also, das ist
ein bisschen sehr verrückt.
Genau, das ist halt der Punkt. Man müsste es als eine Art Kirche machen und nicht als sie sind jetzt alle Priester, sondern sie müssen halt einfach nur daran glauben oder beten gehen oder sonstigen Scheiß, was auch immer so, und dann können sie weiterleben oder können, oder zumindest Kalia kann vielleicht ein paar von ihnen rüberholen und die können dann die anderen Untoten, die anderen Verlassenen ja am Leben halten. Einzig, wie sieht's mit der Fortpflanzung aus? Das wird, glaube ich, kaum gehen. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen.
Ja, Fortpflanzung ist ein schwieriges Thema bei den Verlassenen.
Ja, aber die müssen sich da halt was einfallen lassen.
Ja, man kann halt immer sagen, ja, wie wär's denn, wenn die Verlassenen erlauben, dass jeder, der sterben, also dass jeder quasi, jeder Ork, jeder Blutelf, jeder Mensch freiwillig in sein Testament schreiben kann, dass wenn seine Tage gekommen sind, dass er als Untoter wieder erwähnt
wird. That's the point. Wer macht das? Wir haben niemanden mehr.
Ja, du meinst, wir haben keinen Nekromanten, der das kann oder so.
Ja, genau, um solche Verlassene entstehen zu lassen. Also willige also, Verlassene.
Also wenn man das denn
oder Todesritual halt.
Genau, also wenn man das machen wollen würde, wäre vielleicht jetzt dadurch, dass die Geißel quasi ohne Kontrolle ist, könnte man irgendwie aus dem Hut zaubern, dass dort noch irgendwelche krassen Lichts und Nekromanten über sind, die das könnten.
Ja, Oder dass in der Geißelheit vielleicht doch noch ein eigenes Volk entsteht, die tatsächlich gar nicht so dumm waren, aber weil sie Nordend waren und so nah am Lich King waren, eben nicht von ihm freikamen und die jetzt die Reihen füllen. Das könnte man natürlich auch. Aber ich finde zum Beispiel schon sehr interessant, Ende BFA, wo man halt diese Cinemat oder diese kleine Szene da hat mit Lillian Force, Carly Amenetiel, die sich da in Brill treffen. Das ist nämlich doch das BFA, oder? Ist BFA? Ja, BFA, ja, klar. Klar, mit Derek Broutman ist ja auch da.
Genau.
Und dann gehen sie auch nach Todesend. Also sie gehen ja wirklich nach Todesend hin. Also es wird ja irgendetwas in Todesend sein in Start. Und wir müssten jetzt auch eigentlich sehen, ab...
Ja gut, sie gehen in die Richtung, ne?
Aber das ist der einzige Weg. Da geht's ja nirgendwo mehr weiter, den Weg, den sie dort einschlagen. Weil du kannst die bis verfolgen, bis die kurz vor dem Tor sind, vor dem Braun.
Okay.
Soweit kannst du sie verfolgen. Und ich meine, wir müssten ja eigentlich schon sehen, eigentlich dürften dort keine Valkyren mehr sein. Also weil keine Valkyren, die neuen Untoten halt auspacken.
Genau, also Valkyren. Das Ding ist, also alle, jetzt wird es schwierig mit Erinnerung, aber alle Valkyren, die Sylvanas gedient haben, sind futsch. Also die sind jetzt, haben wir besiegt im,
ja, die neuen.
Im Raid. So. Jetzt ist aber so, weil wir ja wieder die Geschichte mit der Geißel haben. In Nordend gab es die Valkyren, die von Arthas.
Ja, im Sturmheim links unten.
Genau, und auch in im
Norden Eiskrone, wo die genau. Wo die Arena ist und so.
Die haben auch irgendeinen Namen, ich habe den jetzt vergessen, die heißt wieder irgendwas Jar, whatever.
Ja.
Und die sind ja mehr oder weniger gezwungen, freiwillig, schwierig. Die Völkul haben irgendwie immer einen an der Macke. Sobald die sich irgendwie beweisen können, sind die dabei. Aber manchmal müssen die zu ihrem Glück gezwungen werden oder so, keine Ahnung. Jetzt kann man halt überlegen, ja gut, man könnte halt wieder irgendwie diese Valkyren auch wieder zu den Verlassenen bringen.
Also aber ich
glaub, so Valkyren auftreiben wäre jetzt auch nicht unbedingt so schwierig.
Die glaubst du, dass Sekalia es zulassen würde?
Das weiß ich nicht.
Glaube ich nicht.
Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. Das ist nicht so Kalias Ding. Aber allgemein hin ist das Problem ja auch, dass die Untoten das zwar immer so gemacht haben, aber dass die anderen Völker das alle nicht so toll fanden.
Genau, und wir haben niemanden gerade mehr, auch eine Lillian Force würde es nicht machen, wir haben niemanden gerade, der eigentlich sagen würde, ja, ey, holt mal ein paar Gräber, macht mal auf, wir brauchen ein paar neue Leute. Das würde ja keiner machen.
Nee.
Also wirklich niemand. Und das ist halt gerade so ganz schwierig. Also es muss in einen anderen Weg gehen, es muss mit dem Licht. Jetzt kann man natürlich gehen, Kalia ist golden am Leuchten. Wir haben ja nicht nur die einen Valkyren, wir haben ja auch die anderen Valkyren. Odin. Tyr's Fall. Da sind natürlich schon wieder ganz viele Namen, die da zusammen dann fliegen. Und es muss ja irgendeinen Weg geben, denen was zu geben. Also man kann natürlich auch von Blizzard-Seiten jetzt hingehen und sagen, okay, die Untoten, die noch da sind, die sind noch da, die kriegen sie ja irgendwie am Leben erhalten, die flicken sich mit den restlichen Leichenteilen und man kann natürlich noch einen Untoten erstellen. Aber um halt die Untoten weiterhin in der Horde zu halten und für die nächsten Jahre im Geschichts, dass sie überhaupt damit drin sein können und eine Armee vielleicht stellen können oder Forscher, muss man natürlich irgendwie die Reihen füllen. Und dann ist natürlich so eine Customization-Anpassung von wegen lichtgeschmiedete Untote. Wir gehen halt mit Kalia auf die Jagd und packen die willenlosen Zombies und geben dem wieder Willen und die sind dann lichtgeschmiedete Untote oder sowas.
Ja, könnte man machen, auf jeden Fall. Also sie können auch komplett den Weg gehen, dass sie sagen, die Untoten sind jetzt ein aussterbendes Volk. Vielleicht gibt es keine Rettung. Ich meine, bist du halt
Wir reden ja hier immer nur immer im Bereich Lore, klar, Lorewalker. Der Punkt ist, Feature-Änderungen ziehen ja, glaube ich, oder momentan sind die Feature-Änderungen oder diese Änderungen, die bei Blizzard stattfinden, werden ziemlich viel ausschlaggebend, sein, in der Lore. Und gerade die letzten Jahre, oder was Ion halt anspricht, ist, dass sie ihre alten Fesseln loswerden, das, was Blizzard früher gesagt hat, nee, nur so und so kann man es machen, nur so und so, fraktionsübergreifend darf es nicht geben, das werden sie ja gerade alles los. Deswegen gibt es ja zum Beispiel ab 10.0, dass jedes Volk Magier, Priester und Schurke sein darf. Es kommen dann auch noch weitere, also auch für andere Klassen sind noch Rassen in Gesprächen und ich glaube dran an untote Paladine.
Ja, kann schon sein. Trotzdem, also lore-technisch, ne, also lore-begründet, können die Spieler ja ruhig Untote erstellen. Und dann überlegt man sich irgendeinen Quatsch, warum es noch irgendeinen Untoten geben können darf, soll. Mhm. Aber trotzdem kann ja die übergeordnete Geschichte sein, dass du halt ein aussterbendes Volk bist. So wie es auch im Prinzip bei den Drenai lange war. Ja, also eigentlich sogar bis heute sind die wirklich angekommen in der
Geschichte. Ja, aber die können sich halt fortpflanzen und die haben durch die lichtgeschmiedeten Drenai, ist ja das gleiche eigentlich, ne? Die lichtgeschmiedeten Drenai sind auch dann extern, sag ich mal, dazugekommen und verstärken ja die gesamten Drenai rein. Weil sie sind ja trotzdem Velen unterstellt.
Aber worauf ich hinaus will, es gibt keine Notwendigkeit, dass das so kommen muss. Also höchstens aus Spielerperspektive, ja, weil man Untote mag und die Untoten retten will. Aber wenn die Untoten aus einem Selbstverständnis heraus sagen, was soll dieser Fluch schon bringen und sie sich nicht mal selbst retten wollen,
ja, klar,
und niemand anders sie retten will, weil sie jeder hasst oder neutral eingestellt ist, kann man das Volk auch einfach aussterben lassen, lore-technisch.
Könntest du dir denn vorstellen, also wenn wir jetzt diesen Drenai-Pfad gehen und es gibt dann von mir aus lichtgeschmiedete Untote oder sowas, damit man, dann kriegt man auch Class-Change und alles mögliche damit rein, würdest du dir würde dir irgendetwas einfallen, warum ein Mensch oder dann vielleicht auch zukünftig Elf oder was auch immer, freiwillig lichtgeschmiedet, also wie könnte man einen lichtgeschmiedeten Untoten erstellen? Ja, jetzt, wie? Also außer die Testamentgeschichte, wenn du jetzt sagst, okay, ich schreibe halt rein, wenn ich tot, dann ich will nicht schütteln, ich weiß, das ist Kacke, lass mich als Untoten hier.
Es könnte auch erzwungen sein.
Aber wer würde es machen? Zwingend. Also zwingen.
Turalyon.
Ach du Scheiße. Turalyon, der nächste Anführer der Untoten.
Turalyon hat sich überlegt, alles klar, wie machen wir das mit dem Kreuzzug? Ich töte niemanden, sondern ich rette die Menschen.
Untoten. Ja, 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 natürlich.
Ja, also müssen die Teufelsaustreibung oder so.
Ja, ja, klar.
Und Tod austreiben.
Nee, ich meine, wir haben ja auch da oben immer noch den Kampf gegen die Scharlachroten. Wir werden ja auch die gegen die kämpfen. Und dann könnten wir die natürlich in Lichtgeschmiedete umwandeln.
Könnte auch sein, ja. Könnte auch sein, dass Karl ja gegen die kämpft. Also, dass sie uns da hilft oder den Untoten hilft. Und dass Kaya keine Kompromisse kennt. So, das passt ja auch zu den Verlassenen. Die Verlassenen haben sonst mal die Seuche eingesetzt. Und dann sagt sie, können wir nicht machen. Ihr wisst genau, in der letzten Zeit führt das zu nichts. Wir benutzen den großen Laserstrahl und erleuchten die
Scharlachroten.
Das wollen die ja auch.
Kalia passt halt, also wie du vorhin ja auch schon sagtest, ne? Da passt Kalia halt einfach nicht rein. Gewissensbisse, dies, das. Das haben die Untoten ja nicht so. Das ist ja das Coole an denen, warum ich sie spiele.
Vielleicht hat Kaya das auch nicht mehr so wirklich.
Aber auch bei Derek. Das ist ja auch das Komische gewesen bei Derek Prachtmeer. Derek Prachtmeer, ja, ganz normal als Untoter erweckt von Sylvanas, von ihrer Walküre. Und hast du nicht gesehen? Und auch der hegt voll die Zweifel, voll dieses melancholische und so, aber in die andere Richtung, wie die Verlassenen es gemacht haben. Die Verlassenen waren halt so gefühlslos. Ja, ich kann halt auch sterben.
Ja, man kann überlegen, ob das daran liegt, was mit Derek Prachtmeer gemacht worden ist. Also Derek Prachtmeer sollte ja ein trojanisches Pferd werden.
Ja, vielleicht ist das ja auch.
Genau, und dann hat man ihn, also der wurde ja irgendwie magisch behandelt, misshandelt, whatever. Und vielleicht liegt es daran, ne? Also dass er so verändert worden ist.
Dass er halt normal rüberkommt, ne? Dass er halt eher akzeptiert wird, ne?
Genau, genau. Ja. Damit er halt nah genug an die Familie Prachtmeer kommen kann, bis er aufs Knöpfchen drückt und explodiert. Und das wurde ja dann unterbrochen, weil es Aufstände gab innerhalb der Horde in BFA mit Bane und so weiter. Ja, also
wobei das auch alles immer noch so rüberkam, also wenn man mit Bane da runtergeht, ne, in unter Orgrimmar hier in die Instanz Flammschlund, dann wirkt das ja auch da alles so von wegen, ja, wir wissen schon, dass du kommst. Du kannst ja sogar als Option, wenn du Loyalist bist, konntest du ja sogar angeben, ey, wir wollen hier Scheiße bauen, ne? Meldung, ne?
Ja.
Und trotzdem wurde es ja so durchgelassen.
Ja.
Deswegen, also vielleicht ist da natürlich auch noch was offen, ne, mit Derek.
Ja, vielleicht ist Derek immer noch eine Zeitbombe, so, ne? Und irgendwann passiert was. Das könnte sein. Ist denkbar.
Ja.
Was, wenn es um Nachwuchs der Verlassenen geht, was mir gerade noch einfällt, und Kalia und Voss und so weiter, als die in einem Tieresfall waren, dort sind ja auch untote Schildmeiden, die von Teldrassil übrig sind, die dort erweckt worden sind.
Ja.
Sprich, im Prinzip.
Da wissen wir auch gar nicht, wie viele, ne?
Genau, wir wissen nicht, wie viele. Vielleicht sind die Untoten wieder recht zahlreich. Es sind halt nur untote Nachtelfen.
Customization Options, untote Nacht. Also ganz im Ernst, ich weiß laut Daten, da wird was kommen. Das wird kommen. Irgendwas wird kommen. Irgendwas werden wir mit der Vorbestellung freischalten. Das ist klar. Das kommt. Und wir wissen alle, wir haben was in Uldermann und wir haben was in Tirisfall zu tun. In Uldermann ist wahrscheinlich eher so Pre-Dragonflight, wie entdecken wir die Inseln, und Tirisfall ist, denke ich, irgendwie von dem so losgelöst. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Tirisfall irgendwas damit zu tun hat, dass wir die Dracheninsel entdecken. Und mit Kalia und so. Das wirkt so losgelöst von Uldermann und Dragonflight, dass da definitiv was kommen wird. Verbündete, ja. Völker mäßig oder sowas. Oder halt Customizations, genau. Anpassungen oder so ein Shit.
Die einzige Option, die du hast, ist über Tier, ne?
Dass ja, da aber
das mit ist, aber glaube ich auch nicht. Ganz
schwierig halt, ne?
Ja, glaube ich auch nicht. Da geht es eher darum, dass Sylvanas halt jetzt weg ist. Und die Untoten brauchen halt wieder irgendwie Struktur und Führung. Und das wird halt dann da behandelt.
Denke ich auch. Das ist ja übrigens mal eine sehr coole Sache. Das können wir so als letztes Thema hier irgendwie so noch so nehmen. Wir sind ja schon mal wieder an unserer Grenze fast. 925 ist das allererste Mal, dass in dermaßen vielem die Verschlüsselung drin bleibt und wir nichts wissen. Mhm. Und das finde ich persönlich wunderschön. Außerdem haben sie jetzt im letzten Interview hat Ion gesagt, dass sie genau das weitermachen wollen, sogar noch verbessern wollen. Diese Verkryptung, also diese Verschlüsselung, wollen sie noch mehr ausbauen, dass halt auch sowas wie diese Questreihe getestet werden kann. Wir aber trotzdem überhaupt gar nicht wissen, was hier stattfindet und keinen Plan haben. Und das finde ich geil. Wie findest du das?
Ich finde das auch sehr, sehr wichtig und gut und so weiter. Also meine Wunschvorstellung wäre folgende. Ich weiß, dass sie das testen müssen und das ist okay. So, ne? Mir ist schon klar, dass sie alles Mögliche testen müssen. Aber es gibt sehr, sehr viel Kram, den man verschlüsseln kann. Zum Beispiel jeden Questtext, also der Questtext ist immer zweigeteilt. Erstens Lore. Und zweitens, töte 8 Wildschweine.
Und da gibt es ja auch Lore hinter, ne?
Ja, also implizit ist die dann noch drin, aber der Lore-Text, der kann ja verschlüsselt sein und dann ist nur noch das Quest-Ziel da. Genauso jede Zwischensequenz, einfach verschlüsseln, jede, scheißegal, was da drin vorkommt. Die muss nicht auf dem PTR zu sehen sein. Und angucken, ob die Zwischensequenz funktioniert, dafür brauchen die keinen Spielertest. Das können die auch ohne uns machen.
Ja, definitiv.
Genau, die Spielertests brauchen sie nur, um irgendwelche Logikfehler in ihren Questsaufbau und Gebietsveränderungen und sonst was zu finden.
Ja, Bug-Sachen, genau. Ne, so ein Gegenstand ist nicht richtig anklickbar, weil er ist halb in der Wand. Erze, sowas findet man ja dann immer dadurch ganz viel. Oder das ist das, was die Spieler machen, wo halt tausende Spieler halt einfach vom Vorteil sind. Ne? Genau. Weil die ganz viel sehen dann.
Ja. Das würde ich mir wünschen. Und ich glaube, das ist auch aus technischer Sicht nicht ein Teil der Unmöglichkeit, das so zu machen, die Texte da rauszulassen oder zu verschlüsseln.
Ja, auch die Orte oder sowas. Also wie gesagt, Ion sprach darüber, dass die halt explizit Systeme bauen wollen, die sowas halt möglich machen, dass man questen kann, ohne zu questen. Tatsächlich irgendwie, ne? Und das finde ich echt cool. Auch das mit den Bossen wollen sie beibehalten. Sie merken, dass auch die Community hat es ja wunderbar auch aufgenommen. Selbst die World First Raider haben es ja sehr gut aufgenommen. Und das finde ich sau gut, weil es sagte auch in dem Interview passenderweise jemand, oder Asmongold hat es zu Ion gesagt, es kann ja nicht sein, dass wir den Kerkermeister schon das tote Modell hatten, wo wir alle wussten, das ist der Kerkermeister. Ja, das wussten wir halt einfach alle, weil die Runen und alles, es hat halt gepasst, wir wussten, wir hatten die Sterbeanimation, die Sterbeanimation hatte dann natürlich genau zum Schluss die Position von dem Ding, also wir wussten einfach schon vorher, der Kerkermeister wird sterben. Das war halt einfach, ich glaube, das hat sehr viel von der Magie von dem genommen.
Ja, es gibt so viel in dieser Richtung. Das war nicht nur beim Kerkermeister. Also Denatrius war auch so ein Ding. Wir kannten die Sterbeanimation von Denatrius, bevor Shadowlands rauskam.
Ja.
Und weil die Sterbeanimation von Denatrius identisch ist mit der Sterbeanimation von den Nasresim, hat man sich damals schon zusammengereimt, alles klar, dass Denatrius ist wahrscheinlich der Chef der Nasresim oder
so. Ja, und das ist tragisch. So, das darf nicht sein. Und eine Todesanimation muss sich unverschlüsselt, weil es ist ja einfach nur ein Model. Da kann ich einfach drauf zugreifen. Und es gibt ganz viele Models, es gibt sogar noch ganz viele Models aus 7.0, 8.0, die bis heute verschlüsselt sind. Die zum Beispiel immer wieder geändert werden. Ne? Die Questreihe hier zum Beispiel rund um die Dunkelwaldläufer wird immer wieder verändert und immer wieder verändert. Und dann hast du da verschlüsselte Sachen zu und so. Und das gibt es. Das können sie. Also warum verschlüsseln die sowas wie die Leiche vom Kerkermeister nicht?
Ja.
Also das ist, also, ja.
Manchmal benutzen sie es ja bewusst aus Marketingzwecken. Ne? Es gibt verschiedenste Sachen.
Hype.
Ja, genau. Also zum Beispiel, als Uta zu Sylvanas geht und Sylvanas ist ja am Schlafen und so weiter.
Ja.
Das war ja eine Zwischensequenz, die haben sie explizit sogar selbst veröffentlicht, um auf den Patch aufmerksam zu machen und damit Werbung zu betreiben.
Ja, und weil es auch ein neues, weil es ja neu gemacht wurde. Ne? Das war ja das erste Mal, dass sie diese Ingame-Footage benutzt haben. Also da hat Taron Gregory ganz viel drüber gesprochen. Mhm. Das war das erste Mal, dass sie das benutzt haben, dieses, wo sie durch wo Sylvanas und Uta zusammen, wo sie das erste Mal als Waldläufer-Generälin wieder auftaucht und sie dort hocken, da sieht's ja schon anders aus. Das soll ja die neue Generation der Ingame-Cinematics werden. Also so ein neuer Sprung in Sachen Qualität, was ja auch wirklich klasse ist. Und
geht vor allem darum, dass sie, soweit ich es verstehe, geht's vor allem erstmal darum, nicht, dass das irgendwie toller aussehen soll, sondern dass sie damit mittelgut aussehende, aber die, also es gibt immer noch Sachen, die sehen, und wenn sie Render, Cinematic so weiter machen, das ist das, wenn sie versuchen, das ist, genau.
Ja.
So, aber es geht darum, dass sie so mittelgut aussehende Sachen machen können, ohne super viel technischen Aufwand zu betreiben.
Genau.
Und dieser, weil bisher war es so, wenn sie so Zwischensequenzen machen, wo sich irgendwie zwei Charaktere unterhalten, dass sie quasi jede Animation einzeln animieren mussten und so weiter. Und dann hat das Ewigkeiten gedauert.
Ja, nicht mit der neuen
Technik geht es halt wesentlich schneller.
Ja, weil sie daraus ja die Model Viewer, ne, das, was wir Content Creator so benutzen, um Thumbnails zu basteln, da können sie einfach die Animationen im Blender reinpacken, also so wie jeder seine animierten Kurzfilme da macht, sozusagen. Damit können die arbeiten und das ist natürlich einfach. Dadurch haben wir ja auch das erste Mal, dass wir eine Umarmungsszene ja hatten, tatsächlich. Mhm. Dass sie das, genau.
Player.
Das geht nämlich, oder es ging vorher einfach gar nicht so richtig, oder es war sehr schwierig und hätte sehr viel, weil man halt diese Überkreuzungen mit reinpacken musste und alles. Und das war halt einfach kaum möglich. Und jetzt konnten sie sowas halt einfach machen. Das ist saugut. By the way dazu, wir kriegen eine neue animierte Kurzserie für Dragonflight.
Ja, wahrscheinlich sowas in der Richtung, wie es das seit, ich glaube, Mists of Pandaria gibt. Also, es gibt ja immer diese, immer bei jedem Addon gab es irgendwie so 3, 4, 5 so gezeichnete Folgen von irgendwas, ne? Bei Waters of Glenor waren das mit den verschiedenen Charakteren.
Die Clans.
Und so. Genau.
Gul'dan, Todauge und so was. Blutauge.
Echt, genau. Und bei Battle for Azeroth waren das die Warbringer und so.
Ja.
Und genau, dann gab's das bei
Legion? Ach, Legion war das rund um Illidan, ne? Die Geschichte, dass er gar nicht böse ist, sondern dass er die Teleportation dort genutzt hat.
Zum Beispiel, so, und jetzt bei Shadowlands gab's das ja mit, zum Beispiel mit Denatrius.
Sylvanas.
Genau, also jedes Gebiet hatte da so sein Ding. So.
Ja, das war nochmal, das waren Werbefilme, das war nochmal was anderes. Ich glaube, für Shadowlands war das halt das Sylvanas, Arthas, Uta. Der Fall, der Tod.
Sylvanas, Arthas, Uta.
Ja, ne? Das, wie er sie tötet.
Das würde ich dazu zählen, tatsächlich.
Ja.
Also man kann jetzt überlegen, was jetzt zu was gehört, aber ich glaube, das geht alles in die ähnliche Richtung.
Weil das ja auch immer, das sind ja immer welche Sachen, die dann auch durch Queste getriggert werden. Ne, bei Warlords hast du es durch Quest getriggert, Shadowlands und so weiter. Und bei Shadowlands ist ja auch das ein Video, was du eben triggerst durch durch Quests.
Genau, von dem Quest-Fortschritt, genau. Mhm. Und sowas in der Richtung wird das jetzt auch wieder werden, irgendwie so gezeichnet. Und,
was ja cool ist, also fantastisch.
Eben. Im Übrigen, ich finde, weil wir gerade über diese Werbevideos da sprechen, ich finde das Warbringer Jaina Proudmoore-Ding mit der Tochter der See
und
auf Englisch unglaublich großartig.
Kleiner Tipp: dieses Lied, The Daughter of the Sea, gibt es ja quasi in allen möglichen Sprachen.
Ja.
Zieh dir das mal in Russisch rein.
Okay, muss ich machen. Ich kenne, also wirklich, bestimmt habe ich es irgendwann mal gesehen, aber.
Heftig.
Kenne ich natürlich nur die deutsche und die englische Fassung.
Heftig. Im Russischen ist es wirklich, ich weiß jetzt nicht, ob es, ja doch, ist Russisch, ist es wirklich noch, also ist es generell grandios, keine Frage, ne? Das ist das oberste Meisterwerk, aber im Russischen ist es diesen minimalen Prozent, wo ich sage, da ist die Gänsehaut schon fast aus dem Arm rausgesprungen, ne? Also sehr gut, kann ich nur empfehlen. Aber ja, das war generell Daughter of the Sea. Boah, die Wuchtigkeit dieses, ne? Boah.
Ja, ja. Ich habe mir schon fast gewünscht, dass sie ein ganzes Album raushauen zu allen möglichen Charakteren.
Ja, wo sind eigentlich die Elite Tauchen Shift Hands, wenn man die mal braucht, ne?
Ja,
ein Feature mit der, oha. Ja, wäre klasse gewesen. Nice. Ja, ich glaube, wenn wir das nächste Mal, also es kann sein, wir wissen es noch nicht genau, wir wollen euch nur schon mal darauf vorbereiten, dass eventuell dann jetzt eine Pause kommt.
Ja, könnte sein,
es aber könnte
vielleicht
sein.
Auch nicht.
Wir schauen halt mal, der Punkt ist, es ist für diese, also wenn ihr jetzt das rauskommt, könnte es schon draußen sein. Es ist was im Launcher vorbereitet, was nächste Woche und übernächste Woche getriggert wird. Ich gehe davon aus, dass die erste Woche, weil der WOLTK-Alpha-Server hochgefahren ist anscheinend, also er ist schon da, er ist schon implementiert im Launcher, der wird wahrscheinlich diese Woche dann jetzt kommen und für nächste Woche ist auch was geplant, was sehr drauf schließend ist, 925. Das heißt, ja, schauen wir, damit ihr dann wisst, dass wir dann das da irgendwie bestimmt irgendwie reinquatschen werden.
Ja, genau. Ja. Ich muss mal gucken, wir nehmen immer sonntags auf und ich werde nächstes Wochenende Samstag und Sonntag keine Zeit haben für Podcast. Deswegen kann sein, dass wir nächste Woche einmal ausnahmsweise eine Pause machen oder wir nehmen es dann am anderen Tag auf. Wir müssen mal gucken, ob das klappt.
Ja, kann man nicht auch Werbung machen für das, was du da machst?
Ja, meinetwegen.
Gerne.
Also, ja, wir werden, also Bonjour, wir zusammen mit der AOK Bayern ein großes Event machen. Die Bonjour Jugendspiele, wo wir angelehnt an die Bundesjugendspiele ein großes Sportevent machen werden. Das Ganze wird auf dem Bonjour-Kanal ausgestrahlt am Sonntag, am 8. Mai, ab 16 Uhr. Und dort nehmen 12 verschiedene Influencer teil. 2 weitere werden das Ganze moderieren und kommentieren. Es ist, glaube ich, man kann das schon so sagen, es ist bisher die größte Veranstaltung, die wir geplant haben überhaupt bisher. Und ja, ich bin ziemlich aufgeregt. Ich hoffe, es klappt alles.
Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Es klingt ziemlich cool. Es liest sich ja ziemlich cool und fantastisch und bringt mal wieder so ein bisschen den Fokus auf solche Sachen, die wichtig sind.
Ja, ich finde das auch vor allem nice und bin auch ein bisschen stolz drauf, dass wir sowas umsetzen. Also auf Twitch gibt's, also ne, Twitch ist ja vor allem für Gaming und so weiter bekannt.
Ja.
Und es gibt natürlich immer mal wieder Events, aber gerade solche Events sind halt was extrem
schwierig.
Besonderes.
Ja, vor allem auch schwierig, die logistische Leistung dahinter, das alles zu organisieren, die ganzen Influencer mit am Boot zu holen, dass dann auch die Termine und alles passen und da passt, weil ja, das sind ja eigentlich alles Leute, die nur von zu Hause aus, sag ich mal, vom PC ja irgendwie quasi arbeiten und dann sowas dazu mobilisieren, ist super cool, super cool.
Ja, ja, also ich habe auch noch nie was in so einer Größenordnung bisher geplant, ne? Da gehört halt super viel dazu, Hotels buchen, eine Halle mieten, Geräte, du musst dir Gedanken machen über Sanitäter und alles.
Ja, ja, klar.
Da ist voll ein riesiger Rattenschwanz dran. Also da haben wir jetzt auch schon wirklich schon einige Monate dran gearbeitet. Also,
ja, also liebe Zuhörer, falls ihr das jetzt mitgekriegt habt, Wochenende, Bonjour-Kanal, definitiv einschalten, supporten, solche Sachen sind wichtig, cool und mal was anderes und gewagt, gut, groß, schön, sollte man sich angucken. Definitiv.
Ja, ja. Aber es könnte auch sein, dass es ein kompletter Reinfall wird, weil wir uns komplett übernommen haben.
Ja, aber dann ist witzig.
Hoffentlich ist dann witzig.
Dann ist Fremdschäden angesagt und dann ist witzig. Nein, Spaß. Ja. Also, wird schon hinhauen, ja. Ja, gut. Dann war's das für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Zuhören. Danke jetzt an der Stelle auch noch mal kurz für die ganzen Bewertungen. Es ist unglaublich schön, eure ganzen Kommentare zu lesen. Ich lese sie mir definitiv immer alle durch. versuche auch zu antworten, wenn da jetzt irgendein Verständnisproblem war oder sowas, dann versuche ich das zu antworten. Die Diskussionsrunden im Discord sind grandios krass. Da komme ich nicht hinterher. Und ja, wie gesagt, vielen lieben Dank für die ganzen Bewertungen auf Spotify. Da hatten wir jetzt ein paar. Auf Apple hatten wir auch ein paar. Vielen lieben Dank dafür. Danke, dass ihr uns hört.
Ja, derbe nice. Lasst ein Like da, drückt die Glocke und abonniert und so weiter und so fort. Und kommentiert.
Genau. Cool. Alles klar. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.
Ja, bis dann.